geile Gespräche und du dann so, könnten wir das nochmal aufnehmen? Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken, ist aber geil. und dein Gast so, Alter, jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal erzählen.
Ja, ist ja bitter.
Also wäre ein bisschen peinlich auf jeden Fall, deswegen besser jetzt halt.
Als später. Besser euch als mir, das ist wichtig.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Allerdings wollen wir das nicht alleine machen.
Mal wieder.
Mal wieder. Wir haben nämlich einen Gast. Ich weiß nicht, ob ihr erratet, wer das sein könnte. Ich glaube, wenn ich die erste Station nenne, dann wisst das schon alle. Unser Gast ist Inhaber vom Le Lion Hamburg, einer der berühmtesten deutschen Cocktailbars, die wir in diesem Land haben. Ich glaube noch Betreiber weiterer Hotelbars oder Barkonzepte außerhalb von Hamburg auch. In Hamburg hat mal was stattgefunden, was gar nicht so oft passiert, nämlich der Jörg hat einen Drink erfunden, und zwar den Gin Basil Smash. Mittlerweile auf der ganzen Welt verfügbar. In allen gut sortierten Bars oder die gute Cocktails machen können. Und dieser Gin Basil Smash ist hart verdrahtet mit dem Namen Jörg Meyer. Nicht nur hart verdrahtet, das steht auch in einer Messingplakette an der Tür oder an der Hauswand vom Le Lion. Daneben, ich versuche das jetzt ein bisschen größer zu machen, weil sonst rede ich hier die ganze Zeit alleine, hat der Kollege noch, ist er noch Importeur von Spirituosen, handelt mit Spirituosen und das sowohl als Distributor oder Großhändler für Bars, für andere Unternehmen wie irgendwie Hotels etc., aber auch neuerdings für Endkunden, also Privatleute wie uns, die einfach mal sagen, die wollen sich einen geilen Drink mixen und suchen dafür coole Spirituosen. Im Programm hat er Spirituosen, die er irgendwo importiert, aber auch welche, die er selber kreiert hat. Unter anderem werden wir dann heute was trinken. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und, das ist natürlich für uns ganz wichtig, der junge Mann ist Podcaster.
Das stimmt. Und ich glaube, es ist seit langem das erste Mal, dass du wieder einen Podcast aufnimmst, oder? Erstmal herzlich willkommen, Jörg Meyer.
Ja, hallo, vielen Jörg. Dank. Hallo. Als Podcaster schwer, so lange zu schweigen. Ich habe es aber geschafft. Ich musste mich zusammenreißen, mich zwischendurch zu
reden. Hört der mal endlich auf zu quaken hier, der Typ.
Alter, das mache ich sonst immer. Ja, Mann, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Ja, danke. Ja, das stimmt. Tatsächlich habe ich auch schon ein, zwei Podcasts gemacht und einer ist jetzt so, ja, den muss man wieder anfangen, die Empfehlung eines Trinkers. Das hat viel Spaß gemacht, sind durch verschiedene Umstände ein bisschen geruht, aber tatsächlich wollte ich auch schon, es gibt schon so ein paar Folgen, ich bin noch nicht ganz happy, ich muss mal wieder loslegen. Das hat jetzt, glaube ich, fast ein Dreivierteljahr oder sowas geruht.
Ja, ich glaube, Januar waren so die letzten.
Ja, ich glaube, es war so, der letzte war, wo das mit diesem komischen C anfing. Da habe ich angefangen, viel Martinis zu trinken. Da musste ich mich mehr aufs Trinken fokussieren. Da hatte ich mir die Zeit noch zwischendurch zu reden. Da ging es mir nur ums Trinken. Und, sehr gut. Da war ich so bei Episode 100 und so, da haben wir aufgehört. Jetzt muss ich immer mal wieder anfangen, stimmt.
Ich habe die Woche.
Habt ihr das auch gehört?
Ja, definitiv. Ich habe die Woche, gab es halt die Spotify-Jahrescharts für alle Leute. Und da war unter anderem mein am meisten gehörter Podcast an einem Tag. War deiner.
Aha.
Ich mir so, ja, passt ja perfekt.
Sehr gut, Championship auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin irgendwo, glaube ich, bei Folge 60 hängen geblieben. Allerdings hängt das damit zusammen, dass ich Podcasts fast ausschließlich im Auto höre. Und ich bin im Außendienst normalerweise tätig. Und bin jetzt seit März, April quasi im Innendienst tätig und habe im Sommer ein paar Ausflüge machen können mit einem kleinen Radius mit meinem Auto. Aber eigentlich stand es nur brav vor der Haustür. Und dementsprechend bin ich mit Podcasts überhaupt nicht weitergekommen. Habe mal selektiv, mal ab und zu irgendwie. Das Problem ist, wenn ich im Bett sowas höre abends, was ja viele Menschen machen, dann bin ich irgendwie relativ schnell weg.
Das ist andererseits immer auch erschreckend, wenn dir Hörer sagen, ich höre dich zum Einschlafen. Das finde ich fast ein bisschen creepy. Ja.
Das ist auch creepy.
Ja, das ist so, du denkst, ich finde deine Stimme so, oh Gott, stopp.
Wenn, wenn wir haben darüber,
wir haben darüber, so gut einschlafen, dann wird's spooky, dann denkst du so, das will ich alles gar nicht wissen.
Du sagst, ja, das Problem, bring's, das Ding ist ja, du hast ja relativ kurze Folgen in deinem Podcast.
Ja, meistens ja. Ja, bei dem waren die sehr kurz, ja.
Das ist ja so schnell rein, schnell raus, viel Content, du erzählst ja unheimlich viel, das ist total spannend, ich kann es jedem nur empfehlen. Also, wenn ihr was über Cocktails und über tolle Spirituosen hören wollt, dann Empfehlungen eines Trinkers auschecken. Das Ding ist aber, Viertelstunde, 20 Minuten max und dann ist das Thema durch.
Meist, und ja.
Das ist für mich zu wenig zum Einschlafen, aber zu viel, um mich dann zu entspannen sozusagen. Und deswegen kenne ich
vor allem, wenn wir dann fertig sind, dann musst du aufstehen und was trinken und deine Frau oder so sagt dann wahrscheinlich, ey, warum trinkst du jetzt Alkohol?
Wir wollten so morgens um 3 auf und ich habe auf einmal den Drang, mir irgendwas zu mixen. Ja, schrecklich. Weißt
du? I like. Aber wie lange macht ihr euren Podcast weg, Frank?
Jetzt genau 2 Jahre.
Ja.
Jubiläum gerade.
Und ich bin ja vor Corona ausgestiegen indirekt. Aber wie habt ihr das gemerkt? Weil du hast ja gerade gesagt, du hörst weniger aufgrund des Homeoffice. Wie habt ihr das gemerkt? Wird das mehr oder weniger? Also ihr werdet ja Statistiken haben wahrscheinlich.
Das liegt einfach daran, dass wir während der Corona-Zeit, während des ersten Lockdowns im Endeffekt wöchentlich aufgenommen haben und sonst nur monatlich. Das heißt, wir haben viel, viel mehr Output gehabt und dadurch haben sich unsere Zahlen vervierfacht.
Also du musst wissen, vor Corona haben wir nur eine Folge gemacht, wenn wir uns physisch getroffen haben. Da haben wir jetzt zusammen Whisky getrunken, haben darüber gelabert. Also Tresentalk, aber zu Hause halt. Ne? Mhm. So quasi. Dann kam Corona und wir haben gesagt, wir haben eh nichts zu tun. Können abends eh nicht weggehen, dann lass uns doch zusammensetzen. Und also wöchentlich zusammensetzen, haben wir das wöchentlich gemacht. Und da gingen die Zahlen total hoch. Wenn du viel Content lieferst, kriegst du viele Zuhörer, also das potenziert sich aus irgendeinem Grund. Wir haben dann das Ganze eigentlich bis in die Sommerpause gemacht, dann haben 6 oder 8 Wochen wirklich Sommerpause gemacht, weil wir auch ineinander verschränkten Urlaub hatten. Erst war ich weg, dann er. Und da haben wir auch ganz brav uns dann zurückgenommen. Und da sind die Zahlen in den Keller gegangen von den Leuten, die zugehört haben. Da wurde man auch schnell wieder vergessen. Und jetzt sind wir gerade wieder ganz oben, seit November.
Am aufsteigenden Ast auf jeden
Fall. Wir hatten ab dem Sommer hatten wir nur 2 wöchentlich, weil wir gesagt haben, wöchentlich ein bisschen viel, wir müssen beide wieder viel arbeiten und so. Aber jetzt, seit November, haben wir gesagt, machen wir wieder wöchentlich und da geht die Kurve also wieder steiler
hoch. Lockdown-Profiteure sozusagen.
Wir sind
podcastmäßig zumindest.
Ja gut, darum geht's jetzt.
Das auf jeden Fall. Aber auch während des Lockdowns war es halt eben so, wir haben uns, jeder saß zu Hause und hat sich irgendwie per Zoom eingeklinkt, wie wir es jetzt gerade machen. Hat entspannt funktioniert.
Ja, das war okay. Gut.
Deswegen müssen wir heute nochmal, auch an die Hörer da draußen, heute ist für uns auch eine Premiere, auch wenn wir gerade Einschränkungen haben. Aber Olli und ich sind ja im Endeffekt 2 Haushalte. Wir sitzen gerade nebeneinander, denn wir werden heute ein paar leckere Sachen trinken. Der Jörg war so lieb und hat uns ein paar coole Sachen geschickt. Mhm. Und wir werden da heute einfach mal ein bisschen, ich werde mal versuchen zumindest ein bisschen was mit zu mixen nach Jörgs Anleitung.
Ich habe euch ein Care-Paket gemixt.
Ja. Yeah. Das ist so ein bisschen wie so ein Rosinenbomber, der hier abgeworfen hat.
Im Osten. Ne? Ja, mit einer Flasche kommst du nicht weg. Das geht natürlich nicht.
Nee, das war so ein dicker Karton. Und ich habe gedacht, was ist denn das, dass ich das da aus der Packstation befreit habe? Da war ich in dem Moment, habe schon gedacht, oh Gott. Nee, also klasse, total toll. Ich glaube, wir sollten nochmal mit dem ersten Drink anfangen. Ne? Du hast ja schon clevererweise was eingegossen.
Ich muss jetzt so mit euch moderieren, weil ich habe das euch schon erklärt, ich bin aus so einer Notsituation zeitlich nicht ganz mehr hier. Ich muss jetzt oben im Büro das aufnehmen. Da habe ich nicht ganz das Equipment, aber ich kenne das natürlich, ich trinke das ja. Ich will nicht sagen täglich, aber ich weiß, was ihr trinkt und ich weiß, was ihr da stehen habt. Also, ihr müsst für mich mittrinken. Also ich habe hier ein Glas guten Scotch Whisky. Ich dachte, anders gegeben zu eurem Podcast.
Vorbildlich.
Wie wir festgestellt haben, ja auch ein Finished in French Red Wine Cask ist also durchaus trinkbar, kann man so.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wie viel Punkte hat er? Wie viel Prozent? Wie viel Volumenprozent?
Ist glaube ich schon ein milder Vertreter. Warte mal. 43, also das ist ja so.
Immerhin. Also normalerweise haben die aber Feldis nur 40%, von daher ist das schon.
Das stand halt hier gerade im Büro, weißt du? Zack, mal aufgemacht.
Ja, so ein Büro möchte ich auch haben.
Es ist leer geworden. Also ich hatte hier eine Zeit lang. Das ist schon ganz lustig, was man, also manchmal auch gar nicht lustig, weil du, wir kriegen tatsächlich, oder ich auch speziell, wir kriegen sehr viel Proben geschickt, also so Leute, die was Neues auf den Markt bringen, gerade also deutsche Produzenten. viel Gin natürlich und alles, was ich sag mal, von Whisky-Produzenten gibt es ja meist nicht so viel, aber aus dem anderen Bereich gibt es in Deutschland natürlich eine ganze Menge, was so alles experimentell gemacht wird. Und dann haben irgendwie viele die Idee und sagen, hey, cool, wir schicken das mal den 10 besten Bars zu und oder 20, wie auch immer, manchmal sind wir dabei und dann kriegen wir hier ohne Ende Post immer. Und das tut mir teilweise echt leid, weil es wirkt, glaube ich, immer super arrogant und so, weil ich habe gar nicht immer die Zeit, mich darum zu kümmern. Da stehen hier manchmal Pakete 3-4 Wochen, weil ich, wenn ich die eh nicht bestellt, ich mache die manchmal gar nicht auf, weil ich denke, irgendwann gucke ich dann doch mal rein und schreibe eine E-Mail oder schicke es zurück und denke, du, ist irgendwie nett, aber ich weiß ja selber als Importeur und gerade wenn du so kleine Sachen machst, ich meine, jede Flasche kostet ja einfach richtig Geld. Ne? Also wenn du jetzt klein bist und sowieso nur deine 500 oder 1000 Flaschen im Jahr am Anfang machst und dann kostet eine Flasche dich selber schon 20-30 Euro, dann denke ich halt immer, das ist eigentlich zu schade, wenn ich die jetzt aufmache und dann habe ich dann einen Schluck genommen und dann ist mir das eh scheißegal. Ich habe ja nicht drum gebeten, dann schicke ich es mal. Also ich will dann mal nett sein, weil irgendwie ist das komische Situation, wenn du so viel kriegst und das gar nicht haben willst. Das ist so vielleicht ein Luxusproblem für die Leute, die gerne Alkohol trinken, aber das stresst auch ein bisschen, weil das ist ja so eine auferlegte Verpflichtung, irgendwas damit zu machen.
Jetzt habe ich aber auch gesehen bei dir auf einer deiner vielen Internetpräsenzen, dass du auch Unternehmen berätst oder Destillateure berätst, ob man mit den Spirituosen, die die so haben, irgendwie was anfangen kann. Also ich weiß nicht, ob das so eine Art Consulting ist oder ob du das als Importeur sagst, hey, ich gucke mir Sachen an, wenn die cool sind, nehme ich die rein bei mir oder sowas. Aber das habe ich zumindest so irgendwie gelesen. Und das vielleicht ist das auch der Grund, warum du immer was zugeschickt bekommst. Weil
ja, auch denken, viel.
Hey, aber das ist natürlich der berät mich dann umsonst.
Ja, das ist viel so dieses, ey, kann ich dir mal eine Flasche von meinem Gin zuschicken? Mich würde mir ihre Meinung interessieren, wo du denkst, boah, also meine Meinung ist, lass es sein grundsätzlich, wenn du Gin machen willst. Mach's nicht. Und ansonsten ist man halt dann arrogant und sagt, können wir einfach mal 3 Tagessätze vorab machen oder, weil es ist ja auch meine Zeit irgendwie, es ist so, und ich will's ja, mich interessiert's nicht, so. Aber ich mach, also das stimmt, wir machen, es ist eher selten, aber es passiert ein paar Mal im Jahr, dass wir halt wirklich dann ausgewählt mit irgendwelchen Leuten, die auch da, ich sag mal, wirklich vielleicht eine bisschen längerfristige Idee haben und wirklich auf was ein bisschen Hand und Fuß haben und uns hinsetzen und sagen, wo kann man das Produkt hinbringen? Oder was ist möglich? Oder es gibt einfach natürlich, klar, also weil du sagst, tatsächlich kostet es dann Geld und dann mache ich das auch. Oder andersrum, wenn mich selber halt Dinge interessieren für meinen eigenen Import, dann ist das natürlich eine mehr intrinsische Motivation und dann mache ich da auch ganz viel umsonst und rede mit den Leuten und wie gesagt, dann gibt es immer ein paar Freunde oder Bekannte, wo man auch mal hilft, aber ja. Und am Ende des Tages kann ich ja auch nur einen kleinen Teil des Kuchens bieten. Also hat sich ja gerade sehr verändert. Also ich glaube, was wo ich natürlich sehr für gestanden habe, einerseits ist der sogenannte On-Trade in dieser, wenn man jetzt über die Welt der Fast-Moving Consumer Goods und des Alkoholverkaufs redet, also alles, was wo die Flaschen aufgemacht werden, sprich in der Bar oder wo auch immer, da war ich natürlich, sag mal, hatte ich ziemlich viel Erfahrung, weil ich selber natürlich auch Gastronomie betreibe und auch Gastronomie berate und wir ja mit 25 Hour zusammen und anderen Leuten auch andere Projekte machen. Aber ist natürlich komplett weggebrochen, gibt's ja nicht mehr im Markt. Also hat sich ja sehr gedreht. Das heißt, wo lustigerweise, wenn man gerade mit großen Häusern spricht, die großen Importeure, Diageo, Campari, Pernod Ricard, das sind jetzt einfach nur Namenhalter, also von 1, 2 weiß ich es, aber sicherlich nicht von allen, die einfach mehr Umsatz dieses Jahr machen als letztes Jahr. Die einfach sagen, du, ehrlich gesagt, haben wir 6, 7, 8, 10% plus, weil die Leute trinken so viel zu Hause. Lustigerweise erzählt das dir der Marketingmann abends in irgendeiner Bar oder wo du ihn nochmal getroffen hast und 3 Tage später kriegst du auf deinen, als Fachkurshändler auf deinen E-Mail-Account die Nachricht, wegen Corona müssen wir leider, sehen wir uns gezwungen, die Preise im nächsten Jahr um 3% zu hören. Du so, Arschloch, der hat mir gerade erzählt, der macht immer ihr blöden Blicks. Oh Mann. Das fand ich richtig, ja, das ist geil. Aber du hast natürlich schon enorme, also gerade Premium-Alkohol ist ja grundsätzlich in Entwicklung, das ist ja auch für Whisky, glaube ich, eindeutig der Weg, auch für Mod, also für das, was ihr macht, ist ja eindeutig, dass mehr Premium immer mehr getrunken wird, aber natürlich grundsätzlich weniger Alkohol. Also du hast ja diese Verschiebung von Volumen wird weniger. Das weiß ich jetzt nicht, wie die aktuellen Zahlen sind. Das könnte sich gerade verschoben haben aufgrund von einem gewissen Frustrationslevel oder Langeweile. Das kann ich noch nicht einschätzen, aber keine Zahlen. Aber so grundsätzlich geht es darum zu sagen, das wird weniger, aber im High-End-Bereich oder im Premium-Bereich, und das ist sicherlich eine Frage, wie man den bewertet, von welcher Seite man guckt. Für andere Leute fängt Premium ja schon auf 15 Euro an. Das ist vielleicht für uns dann nicht ganz so. Aber das wird ja mehr. Und da gibt es einfach sehr viele, die gerade sehr viel gewinnen und enorme Umsätze machen. Was mich ja einerseits auch freut. Also getrunken wird noch nicht mehr in der Bar.
Geht ja. Du hast das Thema Whisky ja angesprochen. Wir stellen ja eigentlich seit irgendwie 1, 2, 3 Jahren fest, dass die Preise für Whisky immer weiter nach oben gehen.
Ja.
Du hast tatsächlich heute Flaschen, für die du früher irgendwie für einen Apfel und ein Ei bekommen hast, die sind jetzt richtig teuer. Also wo man sagt, das ist eigentlich ein Standard-Whisky, der dann heute auch irgendwie 50, 60 Euro kostet, der früher für einen 30er zu haben war. Und dementsprechend glaube ich schon, dass mehr Menschen bereit sind, mehr Geld für Whisky auszugeben. Das Zweite ist, dass wir auch feststellen, dass es auch viel, viel mehr Käufer gibt, weil die ganzen Sachen auch extrem schnell ausverkauft sind. Also selbst wenn dann jetzt, du hast vor 2, 3 Jahren kam Single Cask raus oder von irgendwas, da konntest du irgendwie noch 4 Wochen drum rumschleichen und überlegen, ob du es haben willst. Jetzt ist der Kram in 2 Stunden ausverkauft. In den verschiedenen Shops, wo dann irgendwie die Flaschen landen. Das ist schon sehr verrückt.
Ich glaube, da kommt viel zusammen. Ich glaube, wie gesagt, zum einen ist das so ein bisschen dieses, dass die Leute einfach bereit sind, mehr Geld auszugeben, dass sie einfach ein gewisses Learning jetzt hinter sich haben und gesagt haben, Mensch, wir haben, fängt mit Gin an vor 10 Jahren oder mit solchen berühmten, wo man plötzlich sagt, für Weißspirituose. Also das hat sich langsam hochgeschoben. Und da, glaube ich, sind viele, gerade große Player, brutale Geschäftsleute und sagen, wieso, wir kriegen da eh mehr. Und dann, was man, glaube ich, bei Premium-Spirituosen nicht vergessen darf, ist, dass das ein sehr internationales Geschäft ist. Ne? Also, dass du hast plötzlich natürlich das, ne, sowas wie Scotch Whisky wird berühmt oder japanischer Whisky, und dann hast du einfach andere Märkte, die plötzlich, weil sie wachsen und weil es denen wirtschaftlich gut geht, enorme Mengen abgreifen, und dann, klar, wird das teurer. Also, ich glaube, es verschiebt sich einfach sehr. Es geht viel nach Asien und viel in andere, also das verschiebt sich, und dann wird es halt, also das ist ja das Schöne an dem. Ich als Freund des Kapitalismus begrüße ja Angebot und Nachfrage sehr. so ist das nun mal. Dann, das Tolle ist ja, wenn es halt, es ist ja immer, das ist ja das Schöne bei freier Marktwirtschaft. Irgendwann sagst du halt, nö, ist mir zu teuer. Und dann kommt der Nächste und der macht es irgendwie preiswerter, geiler, der ist schneller, der hat eine neue Idee. Und dann gibt es wieder einen geilen Whisky für 30 Euro. Und dann lässt du den, der jetzt 60 kostet, lässt du dann links liegen. Und sagst, nö, eigentlich, jetzt, ich finde den anderen viel geiler.
Ja, und ich merke das. Das merkt man gerade bei Jura zum Beispiel. Jura ist so eine Brennerei, wurde von allen immer so ein bisschen belächelt, verachtet, ne?
Fast immer noch.
Relativ günstig, ne? Kannst du für 29 Euro
den Standard.
Ja. Und jetzt fangen die Leute an, Jura zu hypen, ne? Kaufen Jura ohne Ende, vor allen Dingen die mit einem Alter drauf, unabhängig abgefüllte Juras, ältere Juras, die kriegst halt, wenn du irgendwie aus den 80er Jahren Jura kaufst, bezahlst du unter 200 Euro, fast stark. Wenn du das Gleiche von einer anderen Brennerei, keine Ahnung, Eila oder sowas, McKellen, kannst du vergessen, dann bist du halt im vierstelligen Bereich, mindestens.
Heute Abend schaffe ich es nicht mehr, aber ich wollte noch Tastyville 2014 in den Shop stellen. Ich habe noch ein paar Flaschen, aber mach ich das später.
Jura. Ich verdurste, mein Guter.
Du verdurstest? Ja, jetzt mal. Ich habe euch ein bisschen was geschickt, kann ich mal erzählen. Darf ich oder wollt ihr erzählen?
Nee, du erzählst.
Mach gerne.
Ich hab mir ein Dreigang-Menü flüssig für euch überlegt. Ich glaube, wir haben 3 Drinks haben wir besprochen. Ne? Du kannst schon mal einschenken. Ich guck zu, wie du einschenkst. Das erste ist sozusagen Aperitivo Long Drink Style. Da habe ich was gefunden, was ich ein sehr interessantes und innovatives Produkt finde und was ich auch einfach von der Denkart, ja, passt dann ja zu innovativ, einfach ungewöhnlich finde. Und zwar macht das einerseits, das sind zwei Freunde, ist ja mal ein weites Feld, aber ich würde es fast so sagen, es sind Leute, die ich sehr lange kenne und mit denen ich zwischendurch so Phasen hatte, wo wir sehr viel zusammen gemacht haben. Sehr gut. Und zwar trinkt ihr den Stork Club Rosé, eine Rye Spirituose, ein Aperitif mit 18% Volumenprozent Alkohol. Und zwar ist es eine Mischung aus badischem Roséwein und Rye aus dem Spreewald, also von den Spreewood Distillers. Ich glaube, so Deutschlands erfolgreichste oder bekannteste Rye Distillerie. Aber da könnt ihr mir sicher, also es ist jetzt meine Wahrnehmung aus meiner, aber es hat natürlich was mit meiner kleinen Filterblase zu tun, weil ich die Jungs so kenne, die beiden, die das machen. Also eigentlich sind es 3, aber 2 davon kenne ich sehr gut, weil die früher viel mit der Bar zu tun hatten. Das ist der Bastian Häuser und der Steffen Lohr. Und ich glaube, so in diesem Bereich, die haben sich ja festgelegt nach kurzem Übernahme dazu sagen, wir gehen mehr auf Rye aus verschiedenen Gründen. Einmal wegen der Verfügbarkeit, Roggen und aus verschiedenen Gründen, weil es auch schon so viel normalen, ist mal klassischen Whisky gibt und sie mehr diese amerikanische Herangehensweise des Whisky-Mangels, weil Rye wird natürlich aus den Barkreisen viel für Mixed Drinks genommen. Da wollten sie eigentlich auch landen. Und seitdem haben sie sich ja sehr fokussiert auf Rye-Whiskys, haben immer noch ein paar andere Abfüllungen, aber eigentlich haben sie einen großen Rye-Stock. Ich weiß nicht, kennt ihr andere deutsche Rye-Distiller für Rye-Whisky?
Slurs hat jetzt einen rausgebracht, jetzt erst dieses Jahr. Okay. Ansonsten eigentlich nicht. Und ich muss sagen, Storklub ist ja eigentlich wirklich über die Grenzen Deutschlands voll bekannt, weil die ja...
Ja, habt jetzt die letzten 2 Jahre ziemlich viele Preise gewonnen, habe ich gesehen. Ne?
Genau, die haben wahnsinnig viele Preise gewonnen, Weltbester Ray unter anderem. Da ging einiges. Ja, ja. Und auf jeden Fall, wir wollten eigentlich in diesem Jahr schon mal hinfahren zu den Jungs und mal vorbeischauen. Hat nun leider nicht geklappt, wurde auf jeden Fall auf 2021 verschoben. Mal gucken, ob es dann klappt.
Ja, sehr gut. Mir fällt noch die Hubble-Distillerie ein. Aus Sprockhövel.
Wo ist das denn?
Das ist bei Wuppertal.
Okay.
Und Hubble heißen die. Die machen ganz viele Brände und eben halt auch Whisky und die machen auch einen Rye.
Okay, das ist interessant. Muss man im Trinkabenteuer vorstellen.
Der Whisky heißt, Whisky-Brand bei denen heißt Hillock. H-I-L-L-O-C-K. Mhm. Hillock. Genau. Und die haben auch einen Rye. Die haben verschiedene Whiskys und noch einen Rye. Ich glaube, einen 4-jährigen.
Ansonsten weiß ich nicht, ob es in Deutschland noch großartig Rye gibt. Auf jeden Fall habe ich das Produkt von Stork noch gar nicht gesehen, dieses Rosé Rye. Hat auf jeden Fall eine mega geile Farbe.
Ja, ich fand's echt, ich habe es probiert diesen Sommer. Da hat der Steffen mir das mitgebracht. Ich glaube, wir haben uns von dem Tonic oder von dem Whisky?
Von dem Tonic. Also, mach dir die Gläser so voll mit Tonic-Wasser hier.
Da ist so viel Eis drin, alles entspannt.
Ja, aber man, du weißt, wie man sowas wie, also diese Highball-Variante, man fängt mit 1:1 an, um sich ranzutesten. Ne? Also ein Teil Whisky, ein Teil Tonic.
Im Show Love. Platz,
du lässt da ein bisschen Platz und dann probierst du mal, wo du startest. So fängt man auch mit dem Tonic an. Cheers. Ich hau mal hier so gegen die Kamera. Cheers.
Cheers. Ich mach mal hier so einen Sound, weißt du, ich tue so.
Sehr gut.
Self-Cheers.
Und klar, es ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe es auch mit Tonic mal probiert. Es ist ein schräger Longdrink. Ich finde aber als Whisky-Liebhaber.
Ich sag mal nichts. Ist aber ganz geil. Ist schön frisch.
Sehr frisch. Beinig.
Bärig.
Bärig, genau. Muss man ganz kurz mal hier das ganze Pur probieren. Nur mal so einen kleinen Nüssel.
Also ich dachte mir, wenn du zum Beispiel so als Whisky-Liebhaber immer gelangweilt bist von diesen ganzen Gin-Tonic-Säufern, die dich am Nachmittag mal voll labern mit ihren Botanical. Dann holst du jetzt einfach deinen Rosé-Rye-Spirituose und sagst, ja, trink ihr mal hier, macht mal. Ich habe hier meinen anderen Aperitif. Ich dachte immer so als Alternative.
Ist aber echt geil. Für mich ein bisschen süß, aber das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Tonic. Ne? Wenn du das normal mit Soda auffüllst, glaube ich, damit im Endeffekt ein Scotch, ist ja dann Ryan Soda,
auch geil. Also ich mag ja bei Whisky mal auch gerne, das habe ich tatsächlich noch nicht probiert, das wollte ich euch noch sagen, Ginger Ale. Ich finde ja immer so Rye und Ginger Ale, Rye und Dry gut. Das müsste da wahrscheinlich auch mega sein. Und ich habe es mal als Sour einfach gemixt. Fand ich auch interessant, weil es ja diese Bärigkeit von Wein hat und diese leichte Rye-Note. Und irgendwie, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, mich so reinzutrinken in das Produkt, aber ich fand es toll und habe es jetzt ja auch bei uns in dem Shop aufgenommen und lustigerweise wird das auch so interessiert bestellt, weil das, glaube ich, sehr ungewöhnlich ist und dachte, es ist vielleicht für euch ein guter, sozusagen halt die Vorspeise hier. Passt, finde ich.
Ja, passt perfekt. Ich finde diese herbe Note von dem Wein, von dem Tonic, Und die herbe Note von dem Rye, die ergänzen sich ganz toll.
Mhm. Also, ich glaube, man muss Whisky mögen, sonst ist aber dann ist, glaube ich, cool. Wieder, ich glaube, wenn du das dem letzten Gin Tonic lieber wünschst, dann sagt er wahrscheinlich, kann ich trinken.
Glaube ich fast gar nicht. Ich glaube, selbst für die könnte das interessant sein, was wäre ich auch mal so ein bisschen über den Tellerrand rausgucken ist. Ich glaube, das Ding Gin Tonic ist halt inzwischen auch wahrscheinlich so ein bisschen abgelutscht.
Ja, und das geht ja, weil das ist ja das, was du eben gesagt hast mit diesem, zum Beispiel mit den Flaschenpreisen und so. Ne? Und das ist ja sehr interessant. Was ich interessant finde, ist ja so die Psychologie des Trinkens. Ne? Also warum trinkst du, was trinkst du? Also es gibt verschiedene Gründe, warum man trinkt, aber auch so diesen, es hat ja immer auch irgendein, es ist ja immer irgendwie ein Ausdruck, entweder für dich selber oder für deine, ne? Mit dem, was du den Leuten präsentierst und was du denen zeigst. Und lustigerweise können wir uns ja alle dem nicht wirklich entsagen, dass es irgendwo auch immer um einen Trend gibt. Ne? Und dass du irgendwie jetzt nach 6, 7 Jahren, wo die breite Masse Gin Tonic trinkt, irgendwie selber auch sagst, und wahrscheinlich schmeckt er uns auch noch, also ich trinke sehr, sehr gerne Gin Tonic, aber irgendwann ist man auch mal so, ich will noch mal was anderes. Und das ist natürlich, du bist einfach natürlich, und so, das sind Konsumgüter und da muss auch immer wieder oft so ein Impuls kommen, mal was Neues, Trend und so, jeder für sich natürlich ein bisschen abgewandelt. Ich sag mal, aber es ist schon so. Das merken wir auch in der Bar natürlich. Ne? Natürlich gibt es Trends und Produkte, die, also früher hat sie noch aufhören, gibt es Produkte, wo die Leute dann, wo du merkst dieses Jahr, aha, guck mal, hat irgendwie funktioniert, die Kampagne oder so und so, die Leute trinken das jetzt oder es ändert sich was oder auch Drinks, sowas wie, keine Ahnung, über die Jahre, solche Sachen wie Negroni, das wurde halt früher nie bestellt, aber es wird mittlerweile natürlich, ist das einfach so, es hat sich, da gibt es andererseits irgendwie lustigerweise immer so Kampagnen und wirklich Budgets, die da reingepumpt werden in den Markt. Das ist reinpumpen heißt natürlich immer, wie gesagt, das werden dann Barkeeper in Anführungsstrichen akquiriert oder Bars Aktionen gemacht, aber auch ganz viel Werbung gestaltet und so. Ich finde es immer lustig, zum Beispiel solche Produkte wie Tequila, die das auch mit großem Volumen von großen Playern in Deutschland versucht haben, jetzt 10-12 Jahre lang zu sagen, hey, Tequila wird ja nicht so was Trend, das interessiert keine Sau. Also 100% Agave Tequila. Wenn du
geht nicht, ne?
Wenn du das Volumen rausnimmst, was der rote Hut macht und die Oldschool Boys, ja. dann wird's aber ein bisschen dünn, was die Volumina angeht. Und dann hast du andererseits auf der kleinen Blase hast du nur noch 200 Mitbewerber, die sagen, wir machen jetzt richtig krassen. Ich finde Tequila interessant, aber es ist so auch im Importbusiness, wenn mir Leute kommen, ey, mit einem neuen Tequila, wo du sagst, nee. Und wenn du mir die ersten 10 Paletten schenkst, ja, aber ansonsten verkaufen ist schwierig. Weil es ist ja auch immer, es ist ja auch ein Produkt, was hochpreisig ist und dann, das sind so Sachen, das ist interessant. Wie gesagt, da ist gerade vor 10-7 Jahren irgendwie viel Budget reingeflossen. Ich weiß nicht, da gab es tausende Events und Marketing und Anzeigen und eigentlich glaube ich nicht. Also klar hat sich der Absatz erhöht und die Bildung ist darüber ist besser geworden. Die Leute haben mehr Zugang, die Leute verstehen, was das jetzt ist und so. Das ist schon alles, aber es wird trotzdem nicht viel getrunken, glaube
ich. Ich habe am Anfang des Jahres irgendwo wieder gelesen, dass, gerade eigentlich Mezcal, dieses Jahr kommt Mezcal wirklich.
Jetzt, aber wirklich, jetzt nach 6 Jahren.
Ja, ja. Dieses Jahr geht es mit Mezcal wirklich los. Ja, ja. Ja, ist aber ja dann dummerweise doch ausgeblieben.
Du sag mal, ja, es schade. Gibt jetzt übrigens auch so, es gibt auch so, so Gin-Sorten, die machen so mit anderen Sachen als Wacholder. Auch, ich glaube, das fehlt was. Das ist auch
sehr. Ach so, ja?
Ja, das ist jetzt, das habe ich schon öfter gesehen jetzt. Die machen jetzt auch so mit ja. anderen Botanik.
Ja, auch hier dieser Slow Gin soll ja auch ganz groß werden jetzt.
Ah, ja, genau.
Ja. Wie ist denn das, Jörg? Also jetzt, wenn du jetzt in irgendeinen normalen Laden gehst, mit deiner Family eine Pizza essen, irgendwo beim Italiener, kämst du dann auf die Idee, dir da so einen Standard Gin Tonic zu holen? Oder sagst du, dann trinke ich lieber ein gutes Glas Rotwein? Oder mal ein kaltes Bier frisch gezapft oder sowas. Oder sagst du dann, nee, hier den Bombay Tonic mit Standard Gin und Standard Tonic Wasser tue ich mir überhaupt noch an? Weil du ja. mit Hunderten von wahrscheinlich Gins, die du probiert hast, als Connoisseur professional dann einen anderen Blick drauf hast, so?
Na, weiß ich gar nicht, wann das hat. Ich finde tatsächlich, ich muss mal so ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite bewirte ich ja im Normalgeschäft Gäste. Mhm. Und da richten wir uns natürlich irgendwie, vielleicht gerade im Lyon, wo es ein bisschen hochklassig, also so ein bisschen hochpreisig und klassisch und ein bisschen exklusiver ist, gibt es vielleicht auch ein bisschen andere Wünsche und dann richten wir uns nach denen und dann geht es so, wie ich selber gerne trinke und so. Und einerseits mache ich auch zum Beispiel diese Seite Trinkabenteuer, das ist auch tatsächlich, oder auch diesen Blog, diesen Podcast, Empfehlung eines Trinkers, weil mich das schon reizt. Ich mag schon mich sehr da reinfräsen und irgendwie wissen, wie das funktioniert und wie die Drinks sind und dann auch damit rumspielen und Sachen austauschen und das finde ich schon toll. Und andererseits kann ich das herrlich ausklappen und wenn ich dann in eine Pizza gehe, dann trinke ich ein Bier und finde es super. Also ich finde, ausgehen, also ich finde tatsächlich, ist jetzt zu Corona sicherlich ein bisschen verschoben, aber ich sag mal so, ich habe selten in meinem Leben zu Hause getrunken. Ich glaube, das ist vielleicht zum Beispiel bei Whisky-Leuten ist ja so zumindest das Klischee ganz, ganz anders, dass du ganz viel Whisky zu Hause und immer so dein Dram und irgendwie alles so. Und das ist ja auch cool. Also ich habe auch zu Hause. Da musst du lachen, warum?
Ja, weil das so ist. Ja, klar.
Ich weiß, dass das so ist. Das ist ja auch okay.
Da fühle ich mich gleich erwischt.
Hallo, liebe Hörer des Whisky-Podcasts. Ich will euch mal sagen. Also ich komme halt aus der anderen Welt. Für mich ist Trinken immer so, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass man ein Barkeeper ist. Für mich ist das ja so eine Sozialstudie. Also es hat ganz viel mit Geselligkeit und mit Anlass zu tun und mit so, klar kann ich mich, ich habe zu Hause wieder, ich habe eine relativ kleine Hausbar, ich habe irgendwie so einen kleinen Wagen, wo ein paar Sachen draufstehen. Manchmal wird es ein bisschen mehr, wenn ich mir Proben mitbringe. Aber eigentlich, meine Frau und ich trinken tatsächlich gerne manchmal einfach ein Glas Whisky abends. Meistens Scotch. Wir trinken gerne mal einen Martini zu Hause, aber dann, wie gesagt, haben wir ein bisschen was da, wenn Gäste kommen. Und das passiert aber eher selten. Aber für mich ist Trinken immer, ist bei mir auch schwierig, weil ich habe morgen schon um 10 Uhr getrunken, weil ich Drinks hier in Proben, wir hatten noch ein Tasting und so. Also ich trinke eh den ganzen Tag, moderiert und übersichtlich. Und ich habe da ein bisschen anderen Zugang zu. Ne? Also, aber tatsächlich ist Trinken für mich eher so ein, hat viel mit Gesellschaft und Ausgehen und Anlass zu tun und mit Bock drauf haben und so. Wie gesagt, es hat sehr viel damit zu tun, wo man gerade ist und was man gerade macht. Und dann kann alles passen.
Mhm. Das ist ja wie das, was du vorhin gesagt hast, ne? Dass man den Zugang irgendwie findet. Also entweder sitzt du zu Hause und brauchst irgendwie deine Ruhe, wenn du jetzt zum Beispiel einen Whisky erkunden willst. Und auf der anderen Seite finde ich, ist natürlich was, ist es was anderes, wenn ich mich in der Bar treffe mit Freunden oder einfach so in die Bar gehe. Manchmal gehe ich auch mal alleine in eine Bar, weil ich weiß, ich kann mich irgendwie mit dem Barkeeper irgendwie nerdig auch mal so unterhalten ein bisschen. Wenn halt dafür Zeit ist, wenn es mal, weiß nicht, wenn ich mal unter der Woche Zeit habe oder so, wenn abends nicht so viel los ist. Und natürlich ist eine Bar was, ja, so total Soziales. Ja.
Ich vermisse Hotelbars.
Oh ja.
Ein Jahr ohne Travel, ich vermisse Hotelbars. Also wenn man beruflich drei, vier Tage die Woche unterwegs ist irgendwo.
Das ist, würde ich psychologisch sagen, harter Cut. Bist du aber... Ich würde sagen, da warst du die ersten 3 Monate ungenießbar wahrscheinlich. Ich kenne jetzt deine private Situation nicht.
Es ist schon, es fehlt einem halt einfach.
Ich meine das ernst. Du hast ja, guck mal, das ist ein jahrelang trainierten Habit. Also,
ja.
Du gehst, du bist ja oft, das ist ja eine komplette, eine riesen Umstellung. Auch dieses einfach nicht mehr unterwegs zu sein. Und das ist ja ein ganz anderer, das ist ja eine ganz andere Gewohnheit.
Beschäftigt einen schon. Wir hatten natürlich das große Glück, das muss man sagen, dass wir so ein tolles Wetter hatten in diesem Frühjahr. Ja, und ich habe quasi meinen Arbeitsplatz oft auf dem Balkon verlegt und habe dann da draußen gesessen. Und
ja, ich glaube, das hilft sehr. Ich glaube, dass diese ganzen Einschränkungen sind immer, ich sag mal so, für Leute, die das Glück haben, irgendwie ein bisschen mehr Platz zu haben oder anderen Zugang, ist das alles nicht so schlimm. Ne?
Genau. Also da habe ich auch Glück, das muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz, klar, das fehlt einfach. Ne? Wenn ich in Hamburg im Reichshof schön einchecke, ich komme da rein.
So eine geile Bar, ne?
Alter, dann die Bar ist super, dann gehst du in dieses 1920, gehe ich erst zum Sport abends, wenn ich meine ganzen Termine durch habe, dann machst du da ein bisschen in den Muckiraum rum, dann hast du deine Drinks auch verdient, dann setzt dich da ins 1920, heißt es, glaube ich, rein.
Naja, super, so ganz schöne Bar.
Traumhaft, ne? Total gut.
War ja früher war die noch, also als ich nach Hamburg gekommen bin, 1995, da war das so eine der ganz wenigen legendären, das war so eine ganz krasse Art Deco-Bar, die war noch ein bisschen, ich sag mal, vom Styling noch ein Hauch noch krasser. Und das war so eine der Bars, wo du gesagt hast, so, es war so unter der Hand so ein Geheimtipp. Ich habe meinen älteren Cousin gefragt, der war so 10 Jahre alt, der lebte schon lange als Unternehmensberater in Hamburg. Ich habe gesagt, wo kann man denn hier trinken gehen und so? Hat er gesagt, hier Reichshof. Aber es ist krass, Jörg, die haben 70 Whisky, ist eine der krassesten Whisky-Bars der Welt. Das war so mit, die hatten so 70 Malls und alle in Hamburg so, Alter, was für eine Auswahl. Hat sich natürlich sehr verschoben über die nächsten 20 Jahre. Mit 70 kannst du wahrscheinlich auch eine Pommesbude aufmachen.
Ja, aber da muss ich sagen, ich hatte den Chef-Barkeeper da relativ schnell gut im Griff. Und also im positiven Sinne. Wir haben uns gut verstanden. Und der ist dann immer ins Lager gegangen und hat geguckt, was da noch so rumsteht, weil die hatten irgendwie.
Wer war das, Mario oder?
Jan. Der ist jetzt in die Puzzlebar gegangen.
Ach, Jan. Ja, super. Okay.
Und der hat. Den Nachnamen habe ich jetzt gerade nicht parat, müsste ich nochmal nachgucken, aber ist ja... Ich
kenne die auch immer nur alle mit Vornamen, das ist aber Barkeeper-Thema. Ja.
Genau, und der hat dann immer gesagt, ja Mensch, wir haben die Karte umgestellt, aber ich habe noch irgendwie 60 Anbruchflaschen hinten unten im Keller liegen. Soll ich mal gucken, was da noch Schönes steht?
Ich so, ja. Und du so, ich verstehe die Frage nicht, warum steht hier?
Dann kam der immer irgendwie so mit den Flaschen bepackt, so, kam der wieder zurück, hat die so alle irgendwie hingestellt und dann habe ich mich da mit dem Line-Up vergnügt. Das war auf jeden Fall immer sehr lustig. Also sehr, sehr extrem kundenfreundlich, ganz toll. Ich bin ja eigentlich kein Cocktailtrinker, sondern trinke dann halt auch in Cocktailbars immer eher die Spirituose, die ich dann irgendwo da sehe. Und habe mir aber tatsächlich meinen ersten Old Fashioned habe ich mir vom Jan mixen lassen. Mit einem, diesem Double Oaked, wie heißt denn der nochmal? Den ich so gern trinke. Woodford Reserve Double Oaked.
Das ist gutes Zeug.
Ja, für ja.
Den mag ich sehr. Aber das ist ja auch so eine, Es ist interessant, das ist wieder so die Psychologie des Trinkens. Ne? Also trinkst du, also es gibt ja gerade bei Whisky-Trinkern natürlich viel extremer zu sagen, wie du selber sagst, ich brauche meine Ruhe, ich will den Whisky, was hast du eben gesagt, erforschen oder was hast du eben
gesagt? Ja, so ein bisschen erkunden.
Erkunden, bedeutungsschwanger, weißt du, ich begebe mich hier auf eine Reise, ich schneide meinen Rucksack, hier stört mich keiner. So. Das ist ja auch cool, also ich finde es einerseits, ist ja eine enorme Faszination, wirklich so ein einzelnes Produkt zu verstehen und dann ja auch diesen Mythos, weißt du, was kann der Brinner, was können die Fässer und dieses Ganze, wenn man sicherlich über Jahre sich den Zugang ertrunken hat, hat man ja auch die Kennerschaft, um das wertzuschätzen. Und das ist ja eine total faszinierende, eine Seite des Spektrums. Aber in der Bar ist natürlich gerade, wie du selber sagst, es ja, geht ja um, du mixt die Sachen ja. Ne? Das kann man ja, also, einerseits ist ja eine philosophische Frage, wieso, gibt es ja schon die Leute, die sagen, wieso machst du da Wasser in deinen Whisky? Alter, so will der Brenner das. Du musst den mit 55 trinken. Das ist ja die Idee. Wieso kannst du Idiot da überhaupt irgendwelches Moorwasser reinkippen oder was ich aus teures Zeug aus irgendwelchen Flaschen? Das ist ja überhaupt, das ist ja Frevel. Und das kann man dann weiterspinnen. Ne? Und ich bin da tatsächlich immer sehr auf der, ich bin natürlich, also ich schätze die eine Seite sehr und mag das manchmal selber sehr gern bei einigen Spirituosen, aber ich komme natürlich sehr aus der anderen Ecke. Gib mir irgendwie, weiß ich nicht, 4.000 Euro Mord, ich mache da Eis rein und versuche, wie das Ding mit einem Likör schmeckt, weil es mir interessiert. Aber ich probiere noch pur. So.
Also richtig, hungrig bleiben. Und aber das ist ja, also auch wenn ich zum Beispiel in eine Bar gehe, dann trinke ich, also ich bin dann, glaube ich, anders als Olli, ich trinke dann auf jeden Fall keinen Whisky. Ich habe, glaube ich, in einer Cocktailbar noch nie einen puren Whisky getrunken, außer mal so, hier, ich habe was total krasses Neues, hier, probier mal. Und ich versuche dann halt auch so irgendwie die Geschmackssachen einfach mal so, mich überraschen zu lassen. Ich habe halt nicht so wirklich die Ahnung von Cocktails. Habe so auch meine kleine Hausbar, wo ich ab und zu mal irgendwie so ein paar Standards versuche. Und hier gibt es eine Bar in Leipzig, in der haben wir auch quasi beschlossen, unseren Podcast ins Leben zu rufen, die Rohrschachbar.
Wie heißt sie?
Rohrschachbar. Ist okay, relativ okay. Unbekannt, macht aber extrem gute Cocktails. Die meisten kennen irgendwie nur das Imperi.
Das geht halt auch.
Dabei genau. Und die Rohrschachbar ist so ein bisschen im Süden, ein bisschen versteckt, aber macht extrem hochwertige.
Im Süden, das hört sich schon so an. So.
Im Süden der Stadt, ich kann nach Hause laufen.
Ja, das ist schon mal sehr schön. Und macht halt echt Spaß. Ne? Die haben halt irgendwie auch dann saisonal wechselnde Karten und die immer unter irgendeinem Motto. Ist vielleicht mal eine Spirituose vorne dran. Ne? Ist vielleicht mal, letztens gab es eine Karte unter dem Motto Umami, wo dann halt ganz viele Cocktails einfach teilweise mit, keine Ahnung, hat er irgendwie so einen Ansatz gemacht mit Pilzen und so ein Kram.
Also was total abgefahren schmeckt. Total. Und ich bin auch, ich finde sowas auch gut. Ich bin aber selber zum Beispiel eher, das ist so eine Mischung bei mir. Ich glaube, auf der einen Seite bin ich jemand, der das gerne mischt, andererseits bin ich da dann immer sehr puristisch. Also auch bei mir ist das so, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so ein Umami-Typ, also vom Essen her, ja, mich interessiert sowas. Ich probiere das auch gerne mal, weil ich das so irgendwann in einem Konzept bin. Aber bei mir ist irgendwie natürlich Sachen irgendwie, also bei mir ist dann wieder der Umgeschluss, ich sage, können wir hier nicht nur noch was weglassen bei dem Drink, wieder dann besser. Also manchmal sind dann zwei Zutaten besser als drei oder so. Das ist natürlich so dann so verrückt, das ist. Einerseits mischst du Sachen, andererseits versuchst du das dann auch wieder sehr pur zu machen, um so, ich finde so interessant, ich finde so Effekte toll, wenn man zum Beispiel sagt, du hast, es gibt zum Beispiel so einen Drink, weil ihr Rye Whisky habt, der heißt Hunter. Das ist einfach Rye Whisky und da kommt Peter Hering, also ein Kirsch. Likör, also ein Brand, also der ist ein bisschen hochgradiger, also ist nicht so ganz süß, aber es ist schon Likör. Ja. Und da geht es darum, dass es ein Drink, den gibt es seit Ewigkeiten, der ist sehr simpel. Und wenn du so ein Rezept zum Beispiel in irgendeinem Buch liest, wo sich keiner Gedanken drüber macht, dann steht da irgendwie ein Teil Whisky, nee, Quatsch, zwei Teile Whisky, ein Teil Peter Hering, dann mixt du das in ein Glas und dann denkst du, ja, kann man trinken, muss man aber nicht. Und dann kann man das aber auch geil machen und sagen, okay, mit dem und dem Rye und das und dann nimmst du genau so und dann plötzlich hast du so einen dritten Geschmack, den es vorher nicht gab, wo du sagst, was das denn geil ist. Und das finde ich so, das fasziniert mich total, wenn man so zum Beispiel aus zwei Zutaten so einen Geschmack erschafft, der da drüber liegt, obwohl du den es vorher nicht gab, wenn sie so perfekt matchen, wenn du plötzlich so einen, wo du sagst, oh, was das denn jetzt geil ist. Und das ist so, das fasziniert mich dann so, wenn ich so zum Beispiel mit Whisky viel mache. Ich liebe bei Whisky so zwei Komponenten, was die Padovani haben wir früher rauf und runter gemixt, das ist ein Drink, der von hier kommt. Das ist einfach Holunderblütenlikör, dieser Saint-Germain, der ja in die Bar kam, mit Malt Whisky. Und es funktioniert unglaublich gut. Dann kann man halt sehr wenig nehmen, dann kriegt das irgendwann wirklich, verändert sich immer mehr der Whisky, das kriegst du eine Frucht und dann immer mehr. Und irgendwann ist es natürlich so, dass du denkst, ist jetzt scheiße, ist kein Whisky mehr. Dann mögen das vielleicht ein paar andere Leute, aber du nicht mehr. Das finde ich schon faszinierend.
Aber je weniger Zutaten du hast, also wenn du nur zwei Zutaten hast, umso schwieriger wird es natürlich, ne? Das perfekte Verhältnis auszufinden. Das glaube ich auch. Und das ist natürlich dann die, glaube ich, die hohe Kunst, ne?
Ja. Je mehr, wenn jetzt könnte man ja weitergehen und sagen, okay, dann machen wir da eine Zutat, den Whisky. Das ist auch scheiße. Das ist dann nur zu langweilig. Jetzt habe ich ja alles hier, jetzt kann Diageo alles entscheiden oder der Stiller. Das will ich aber nicht. Ich will ja mein eigener Herr sein. Das schleckt mich am Arsch. Nee, das will ich nicht.
Nee. Ja. Touché. Nee, aber das verstehe ich schon. Und das ist ja auch cool, wenn du so wenige Zutaten hast und daraus irgendwie was echt Cooles kreierst. Und dann denkst du, wow, was ist das denn gerade?
Was mich immer tierisch fasziniert hat, ist natürlich dieses, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil es ist so persönliches Empfinden, aber weißt du, wenn du so wenn du das mit einfachen Mitteln schaffst, das hört sich jetzt schwierig an, aber ich nehme ja so in meiner Welt im Lyon, keine Ahnung, natürlich mixt du da oft einen Whisky, der 40, 50, 60 Euro kostet, aber du hast irgendwie so, du hast immer noch diesen einen, der eigentlich nur 20 kostet. Und du hast diese eine andere Zutat, die irgendwie eigentlich auch Banane ist. Also Cherry Hearing gibt's überall, ist gutes Zeug, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ist von Elfen geschnitzt worden und hat einen Destillateur gemacht, der war vorher Weltraumtechniker und dann haben wir so, also diese übliche Bla, der irgendwie erzählt wird. Und wo du einfach sagst, eins oder zwei solide Produkte. Und wenn du dann so, und dann, was ich zum Beispiel wieder total faszinierend finde, das ist sicherlich auch bei erfahrenen Whisky-Trinkern so, jeder von euch wird ja wahrscheinlich so ein, du hast wahrscheinlich so einen Go-To-Brand, der dich weltweit schützt, wo du einfach weißt, okay, das ist Zeug, das ist echt groß, aber das gibt's in jeder Bar der Welt. Ich kann jetzt im Kriegsgebiet von Usbekistan in der letzten Kaschemme stehen, da wird wahrscheinlich eine Flasche von diesem Zeug stehen, ich weiß, was ich damit mache. Zum Beispiel war mein Lebensretter immer, ich war eine Zeit lang, habe ich viel so diese internationalen Cocktailwettbewerbe als Jurymitglied gemacht, dann waren wir in Indien, also in ganz schrägen Ländern, so toll, das war super interessant, da hat ganz viel Spaß gemacht, ganz viel Eindrücke bekommen, aber, was natürlich jeder weiß, europäischer Magen, sag mal, ein deutscher Mensch, der nach Indien reist, weiß, okay, jetzt haben wir hier, das ist eine sportliche Situation, zumal du kriegst morgens so ein Schedule, wo du um 8 Uhr morgens anfängst mit Pressebriefing, dann sind irgendwie eine Woche lang Competitions, dies und das, du hast eigentlich bis 24 Uhr abends Programm und du sagst, wo sind die 3 Stunden, ich brauche, um auf Toilette zu sein, weil ich bin in einem Land, die meinen Magen nicht verträgt. Also die einzige Chance, die du hast, ist irgendwie nur was zu essen, was dein gelangweilter Magen versteht und natürlich nichts mit Eis trinken, weil Eismaschinen und Keime und so, nie trinken mit Eis. Musst du, das Einzige, du darfst nichts, auch von den ganzen Cocktails, bloß doof ist dann, wenn du bei der Competition natürlich probieren musst, weil du Jury bist, danach kannst du dann irgendwie, aber ansonsten, bis dahin musst du es schaffen, keimfrei zu bleiben für deinen degenerierten europäischen Magen und dann musst du sowas, dann war zum Beispiel immer Johnny Walker Black Label, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn du den mit einem Schuss kalten Sodawasser, also es muss ein gekühltes Mineralwasser oder am besten Soda mit ein bisschen, der kriegt so eine Fruchtigkeit. Das ist ja oft Soda, Schuss auf Scotch, dann wird das so fruchtig. Und so wirklich, das, egal in welcher Bar du warst, so haben sie Johnny Walker, ja, Black Label, ja, kann ich das ohne Hals haben? Ja, okay. Und dann konntest du tagelang so überleben. Das finde ich so, und dann, das finde ich faszinierend, wenn du so deine Sachen findest, die du eigentlich weißt, guck mal, die sind eigentlich simpel, die gibt's überall. Aber wenn du weißt, wie du es machen musst, wenn du diese zwei geheimen Zutaten hast, die es eigentlich überall gibt und die sich vielleicht einzeln Banane erscheinen und, oder belanglos, aber zusammen plötzlich, wo du denkst, das ist ja geil. Das sind so, das finde ich toll, wenn man sowas findet. Das ist so ein persönliches Hobby. Das reizt mich so. Das denke ich halt.
Da kann ich auf jeden Fall auch nochmal deinen Podcast unseren Hörern empfehlen, weil ich habe jetzt, wie gesagt, 50, 60 Folgen gehört von den 100 erst, aber du breitest ja schon auf den ersten 20, 30 Folgen genau diese Philosophie sehr dezidiert mit jedem weiteren Drink aus, dass du sagst, weniger ist mehr, zwei Komponenten, das Mischverhältnis genau beachten und dann gib ihm und genießen. Schilderst du ja wirklich sehr gut, dass du, dass genau das so deine Philosophie ist. So.
Genau, und dann so mit so Sachen wie eins meiner Lieblingsprodukte, gerade jetzt wichtig, wo wir viel am Tag trinken müssen, weil es gibt Zeiten, wo es jetzt so ist einfach, so ein Ding wie Dubonnet. Das gibt's überall, es kostet auch nichts. Das kannst du wahrscheinlich irgendwie...
Zehner kostet eine Flasche.
Ja. Kriegst du wahrscheinlich, wenn du für 60 Euro bei der Shell tankst, kriegst du eine Flasche geschenkt. Ich habe keine Ahnung. Also das Ding gibt's überall, ja. Aber wenn du weißt, was du damit machen musst, dann kannst du eine Menge Spaß am Tag haben, weil das irgendwie, das eigentlich gibt das ganz leckere Drinks. Das ist ein richtiges Produkt, ist aber auch nicht schlecht, ist gut, ist da die Basis des Wein, alles gut, ist, so, funktioniert. So, wunderbar.
Das ist ganz geil. Du erzählst gerade von Dubonnet und ich habe direkt die Folge im Kopf.
Das ist eine der meistgehörten, glaube ich.
Ja? Ja, ist ganz geil. Bin ich absolut bei dir. Wenn du da was gefunden hast, du hast wohl gesagt, Go-To-Drink, ne? Worldwide Go-To-Drink.
Das habe ich auch. Also wenn ich zum Beispiel in eine Bar gehe, alle denken ja, oh, wenn Jörg in eine Bar geht, der muss jetzt alles auswählen. Das mache ich fast nie. Also weil ich gehe wirklich, wenn ich privat trinken gehe, ich gehe ja trinken oft auch, weil ich in Gesellschaft bin. Also ich gehe mit meiner Frau trinken, dann will ich eine tolle Zeit mit meiner Frau haben, dann geht es mir jetzt nicht um die Drinks, weil geht es mir einfach ein bisschen in Champagnerlaune, weil wenn man mit seiner Frau trinken geht, ist man oft in Champagnerlaune, Martinis oder irgendwie, weil du gerade eine ganz andere Story hast, da geht es mir jetzt auch nicht, ich gehe dann in die Bar, um die Atmosphäre zu konsumieren, aber nicht um jetzt irgendwie mich einzulassen auf die Mixologie der Bar, wo ich sage, ja, ist schön, dass ihr das macht, interessiert mich gerade gar nicht, ich finde einfach euren Laden cool, mach mal den Jazz ein bisschen lauter und bring noch ein Champagner, so, kann ja auch gut sein. Und dann gibt es aber natürlich Momente, wenn du vielleicht alleine, manchmal auch gerne mit meiner Frau oder anderen Leuten, wo du so in einer anderen Stimmung bist und dann du das irgendwie auch für dich einlädst und dann sitzt du gerade am Tresen und dann versinkst du so ein, zwei Stunden auch mit den Barkeeperinnen und Barkeeper und dann lässt du dich auspeitschen und machst alles mit und hast was probiert, was du noch nie probiert hast. Ist halt nur nicht generell. Ich finde, trinken, ausgehen ist für mich hat was mit der Situation, dem Anlass zu tun. Und das ist wichtiger als ich finde das auch schräg, wenn man so über Foodies redet, wenn die Leute da zu sehr Fokus aufs Essen legen, wo ich sage, ich gehe schon essen, weil ich gehe essen, damit ich Vergnügen mit den Leuten habe, mit denen ich essen gehe. Wisst ihr, also das Ding auf dem Teller ist ein Teil des Ganzen, aber das ist, also so wichtig ist das jetzt auch nicht. Also wie gesagt, einige finden das nicht so toll, wir sagen, ey, Alter, weißt du, wie viel Mühe uns hier geben? Ich sage, ja, kann sein, aber meine Gäste sind mir wichtiger. Ich will mich mit meinen Freunden unterhalten. Entschuldigung.
Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass es ja ein Gesamtevent ist, wenn man irgendwie weggeht. Und das ist ja für uns Whisky-Trinker oder Whisky-Genießer, die zu Hause, wie du ja auch angemerkt hast, dann irgendwie ihre teuren Flaschen stehen haben und sich dann auch mal 2-4 cl genehmigen abends. Das machst du ja nicht in der Bar oder in der Kneipe, wenn du da bist, sondern da trinkst du halt Bier oder Wein und bestellst du noch irgendwie mal einen Shot dazu, wenn du Lust hast. Aber ich käme nie auf die Idee, in meiner Stammkneipe hier um die Ecke, wo ich in 5 Minuten hinlaufe, nach einer Whisky-Karte zu fragen oder so. Ich weiß, die haben auch 1-2 Whiskys da stehen. Da steht dann ein Johnny Walker Red Label und vielleicht noch irgendein Talamont oder so. Aber das brauche ich da nicht. Da trinke ich lieber ein frisch gezapftes Bier und quatsch mit meinen Kumpels dann oder so. Ne? Das ist halt genau wie du sagtest. Da geht es halt um andere Dinge.
Muss ich euch ja mal als Whisky Kenner und Freunde fragen, weil das ist ja auch immer so dieser Fluch der Bar, ne? Also wo du so, also ich habe eigentlich aufgehört, wir haben am Anfang versucht, so eine ganz feiste Auswahl zu haben, auch so Whisky zu kuratieren und so und auch, keine Ahnung, 80 Flaschen und irgendwie habe ich gar nicht mehr, weil irgendwie, das ist eh hoffnungslos, also ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber wenn du einen echten Whisky-Kenner hast, kann ich den eh nicht abholen, selbst im Lillion nicht, also ich kann jetzt sagen, also, oder ich mache wirklich da was, also wie gesagt, das ist so, ich finde das, ich bin mittlerweile dazu übergegangen zu sagen, okay, ich nehme einfach ein paar Sachen, die ich cool finde, wo ich die Leute kenne, die mir gefallen und dann musst du natürlich ein bisschen diese Range abdecken, dass du ein bisschen Highland hast, ein bisschen Fassausbau, 2-3 rauchige Geschichten und das war's. Also, wenn du jetzt wirklich so ein, ich sag mal, natürlich, wenn du ein Experte auf dem Thema bist, kann ich dich nicht abholen, wahrscheinlich. Vielleicht sind 2 Sachen dabei, die dir gefallen, hoffe ich natürlich, weil ich versuche, das natürlich gut auszuwählen. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie euch das so in Bars ergeht, als Whisky-Lieb. Ich glaube, dass viele so echte inhalierende Whisky-Liebhaber sind oft, glaube ich, von Bars eher enttäuscht. Und die sind dann so überteuert und dann waren die Flaschen noch so lange auf, der schmeckt eh nicht mehr so, wie er sein soll und so. Und ich denke, ja, kann sein, weiß ich nicht.
Ich glaube, es kommt auf die Nase. Auf die Person drauf an. Wenn ich in eine Bar gehe und sage, okay, ich möchte auf jeden Fall Whisky trinken und mir ist das alles rundherum eigentlich egal, dann kann ich ja definitiv enttäuscht werden. Aber wenn du in eine Cocktailbar gehst und dann willst du quasi eine einzelne Spirituose trinken, dann bist du vielleicht auch nicht, also ja, sicher sollte das funktionieren, ne, dass du so 2, 3, 4 coole Standards hast, wo auch...
Disst du gerade deinen Podcast-Partner oder was?
Nein, gar nicht.
Aber der macht das doch immer, hast du eben gesagt.
den haben wir auch schon ein bisschen erzogen. Ne? Der hat, wie gesagt, der hat dann auch schon den einen oder anderen Cocktail getrunken und auch hier in Leipzig hat er, glaube ich, schon mal probiert. Aber es ist nun einfach mal so.
ich gehe tatsächlich in eine Bar und trinke da manchmal auch einfach Whisky oder Whisky auf Eis. Aber halt einfach so, weil ich Bock dann auf Whisky habe und einfach so dieses, aber dann geht es mir jetzt nicht noch um den Brand und um die Expertise und um die, das ist so ein bisschen einfach, ich habe dann Bock, dieses Gefühl zu haben, einen Tumbler in der Hand zu haben mit einem dicken Stück Eis drin und mir, ich finde, wie gesagt, was du trinkst, drückt ja auch viel über dich oder über deine Situation aus, weißt du, wenn du jetzt, keine Ahnung, ich werde das nicht vergessen, als wir in Indien waren mit diesem, da liefen ein paar sehr schräge Sachen, da gab es so ein, das war eine ganz schräge Sache, das war irgendwie, glaube ich, da vor Ort, irgendwie der Babu, der irgendwie auch der Importeur teilweise, das war so ein ganz großer Businessman und der wollte dann irgendwie noch, der wollte mit so, das war ich und ein anderer Barkeeper aus London und so, der wollte uns so gewinnen, dass wir so Workshops für den machen. Ja, kann man ja machen, ist freies Geld ist. Und da war einfach klar, den musst du jetzt mit purem Whisky unter den Tisch saufen. Der hat dann immer Johnny Walker Blue Label oder noch einen drauf gemacht, ich weiß nicht, King George oder irgendwas, das ging immer nur auf und immer nur die Tassen voll. Und dann wusstest du, okay, das geht jetzt nur darum, wer am Ende des Tages in dieser Privatbar stehen bleibt, der ist Verhandlungsführer. Das ist der bestimmt den Preis, das ist ganz klar. Das war dann auch egal, was du getrunken hast.
Ja, ja, ich bin da total entspannt. Also für mich muss in einer Bar auch das nicht irgendwie Top-Whisky sein. Klar, wenn ich dann jetzt sehe, denke irgendwie ein Jim Beam White Label und ein Talamodule steht, dann habe ich keinen Bock, dann trinke ich lieber Bier. Aber wenn ich jetzt in so eine Bar gehe und ich sehe dann Elijah Craig stehen oder Glenfiddich 12 und ich habe Bock auf einen Whisky, dann kann ich den Bourbon oder den Single Malt nehmen. Ne? Das ist halt,
ja, bin da jetzt auch nicht so, glaube, man kann schon erkennen, ob es lieblos ist oder einfach so belanglos ist oder ob sich jemand ein bisschen Mühe gibt. Das ist schon wichtig.
Also ja, wenn ich einen coolen Bourbon sehe, wenn ich einen okayen Single Malt sehe und das muss jetzt für mich kein High-Class-Produkt sein, dann bin ich da auch völlig fein mit. Dann kann ich so sagen, hey, da habe ich jetzt Bock drauf. Kann aber auch sein, dass ich trotzdem keinen Bock auf Whisky habe und eben sage, hey, ich nehme lieber ein großes Bier, weil es halt irgendwie gerade besser passt. Ne? Aber nee, da bin ich total entspannt, weil ich würde es auch trennen, wenn ich, wie gesagt, weggehe zu dem, was ich zu Hause so veranstalte oder wenn wir unseren Stammtisch haben oder irgendwas. Das sind nochmal irgendwie verschiedene Dinge. Das ist ein anderer Fit.
So. Mhm. Ja, aber ist schon geil.
Wollen wir einen zweiten Drink machen?
Ja, los geht's. Ja, müssen wir. Sehr gut, sehr guter Punkt. Ich habe noch einen Satz. Ich habe, wenn ich irgendwie unterwegs bin, öfters nochmal irgendwie 10 Cl im Flachmann in der Tasche. Und das kann man dann im Zweifel immer auch nochmal irgendwie
genießen. Heimlich in der Hotelbar. Einmal Glas bestellen oder was?
Ich hab auch im Reichshof mir schon einfach einen Whisky bestellt und dann da nachgeschenkt. Also nicht in der 1920-Bar, ja, sondern wenn du da irgendwo in der Lobby sitzt. Das hat mich jetzt nicht so gestört.
Guck mal hier. Nee, ich wollte gerade sagen, also es gibt ja durchaus die Ansage, die sagt, proper preparation prevents piss poor performance, die 6 Ps, und ich würde sagen, gut vorbereitet sein mit einem Flachmann ist keine Schande, muss kann man machen.
Nein, auch kein Glas ist keine Schande, also selbst wenn man nur den Flachmann hat, ich finde das schon legitim, ganz okay.
Ja, absolut, absolut.
So, wir haben jetzt einen ganz spannenden Drink vor uns, glaube ich. Du hast geschrieben eine Art Manhattan mit dem Rye und dem Midi. Mhm. Jetzt habe ich hier eine wunderbar schicke Flasche, die mich so ein bisschen an so eine Apotheke erinnert irgendwie. Also wo ich mir denke, da stehen so geheime Apothekenzutaten irgendwie drin. Und das stimmt. Ist oben so ein bisschen eckig, obwohl sie ganz gerade und so ein bisschen flacher ist. Und Midi Aperitifs, Classic Red und eine sehr schön und schlicht, aber edel designte Flasche. Was ist da drin, Jörg?
Ich muss vielleicht einen Disclaimer vorab schicken, haben wir schon erwähnt, aber ich importiere Spiritosen, das ist eine davon. Das ist also ein ganz schmieriges Eigenwerbungsgeschäft hier, was ich euch zugeschickt habe.
Völlig legitim.
Habe ich mir auch gedacht. Ich dachte, okay, wenn ich den schon Alkohol schicke, wir was von haben. Nein, natürlich. Also, ich dachte, wie gesagt, ich habe mir überlegt, wie ich euch so ein 3-Gang-Whisky-Menü mit Rye machen kann. Nachdem wir jetzt den Rye Aperitif hatten, habe ich dann gesagt, okay, einer der berühmtesten Rye-Drinks in Deutschland ist oder weltweit ist sicherlich der Manhattan-Cocktail.
Den kenne sogar ich.
Siehst du? Sehr gut. Und da gibt es aber die großen Glaubenskriege. Früher haben wir noch gelernt, so das müsste eigentlich kanadischer Whisky sein. Früher haben wir noch gelernt, das muss unbedingt Canadian sein. Mittlerweile ist eigentlich so, bis auch in die letzte Dorfdiskothek durchgedrungen, dass das eigentlich Rye sein sollte. Und die Idee ist, dass man halt einen kernigen Rye hat und dazu einen roten Wermut. Meist in diesem Verhältnis 2 Teile Whisky, 1 Teil Wermut. Man gibt meist noch einen Dash von einem Cocktailbitter dazu für die Würze, Angostura, verrührt das lange kalt und auf gutem Eis und hat dann, ich finde, einen ganz tollen Drink, den Manhattan, der wirklich auch noch so ein bisschen diese Stärke und die Kraft von dem Rye widerspiegelt, aber durch den Wermut einfach sehr elegant wird und trinkt, also einfach, das wird natürlich sehr, sag mal, gefährlich trinkbar, weil es so ein bisschen süffig wird. Jetzt haben wir ja schon, wir haben dann auch, ich habe euch von Spreewood einmal den Straight Rye geschickt, das ist so deren Cocktail Rye, das ist tatsächlich, finde ich eigentlich toll, ein 07 Produkt. Ich weiß gar nicht, was der in Deutschland kostet, aber warte
mal eben. 34 Euro oder so?
24,
ne? Nee, ich glaube, also irgendwie 30 oder 35 Euro.
Nee, der normale ist extrem, das hat mich deswegen
vielleicht. Ist so günstig?
Ich guck mal auf deren Seite, das ist ja dann UVP, das ist meist ein bisschen teurer. Ich sage, ein günstiger Preis. Ja, warte mal, wie geht das hin? Zum Shop. Also, was ich sagen will, deren Idee war natürlich als ehemaliger Barkeeper zu sagen, wenn wir ein Rye machen oder uns auf Rye spezialisieren, brauchen wir auf jeden Fall eine Art Cocktail. Ja, guck, bei Ihnen auf der Seite kostet er 29 Euro. Nur 7,45% Alkohol, 29 Euro. Ich habe ihn ein paar Mal schon für 27 sehr nicht gesehen oder sowas. Und das finde ich ein ganz, also gerade wenn du, ja, normalerweise ist sicherlich auch bei Whisky Candy, wenn es aus Deutschland kommt, ist es eigentlich, wenn es gut ist, schon ein bisschen teurer, weil es einfach ein anderer Prozess ist und nicht die Menge gemacht wird. Freut mich sehr, dass die so einen wirklich guten Cocktail machen. Und dann war meine Idee, euch zu zeigen, wie interessant so ein Drink sich verändert. Wenn du natürlich, was mittlerweile sehr interessant ist, ist, dass sich in dieser Spirituosenwelt gerade sehr viel in diesem Aperitif-Bereich tut. Also auch wenn andere Leute dir irgendwas von Tequila oder so erzählen, also wo sich gerade ganz viel wirklich tut, ist diese, vor 2-3 Jahren hieß es immer, Wermut wird der nächste Gin. Das hat gar nicht so richtig funktioniert. Also es gibt viele neue deutsche Wermuts, auch ein paar, die groß geworden sind. Aber was eigentlich mittlerweile passiert ist, dass drumherum ganz viel passiert. Also, dass man gesagt hat, ja, Wermut, egal, gibt es eh schon so viele, macht jetzt auch jeder Winzer, interessiert auch keinen mehr. Gibt sowieso schon zu viel. Aber jetzt gibt es halt Leute, die sagen, was ist denn die Idee von Wermut? Das ist ja, dass du sagst, ich habe Wein und der ist gewürzt, vereinfacht. Und jetzt gibt es halt sehr viel Spielarten um dieses Weinthema rum. Und Midi ist eine davon. Und Midi ist eigentlich, das hat mich fasziniert. Ich habe den Julian mal kennengelernt in Belgien. Das ist ein Mensch, der jetzt in Belgien wohnt. Und das Produkt kommt aus Belgien. Der ist aber in Midi aufgewachsen, also der Weinregion im Bordeaux. Daher heißt das auch so, weil da auch Bordeaux-Rosé-Weine drin sind aus dem Midi. Und der hat halt gesagt, ich mache das ein bisschen anders. Ich mache eigentlich so eine Mischung aus der Gin-Welt und bring da noch was Neues rein, was gerade sehr attraktiv so im Food-Bereich ist. Und zwar verbindet er die Idee, einzelne Botanicals zu extrahieren, wie man das auch oft bei Gin macht. Und zwar nimmt er verschiedene Botanicals, Fenchel schmeckt man stark raus, ist schon sehr Küchen, also so ein bisschen, finde ich, so ein Essensgetränk, weil du so Küchenaromen hast. Fenchel ist da drin, also in dem Midi pur. Und du hast solche Sachen wie Artischocken, aber auch Wermutkraut. Und die nimmt er alle einzeln und destilliert die einzeln in einem sogenannten Rotovap. Das ist ein Gerät, was bei wenig Temperatur im Vakuum die Spirituosen destilliert. Mhm. Und dadurch, dass es in der Temperatur nicht so hoch geht, sagt man immer, okay, dadurch bleibt einfach eine andere Aromatik von dem Botanical bestehen, als wenn ich es hoch destillieren würde. Und er macht aus diesen 10 verschiedenen, ich glaube 6 stehen nur auf der Flasche, weil 4 hält er geheim oder 3. Es sind aber 10 Botanicals.
Das ist cool.
Machen wir immer mittlerweile. Und er destilliert die alle einzeln in diesem Vakuum Rotovaps und hat dann diese verschiedenen 10 Botanical Destillate. Ähnlich auch wie viel Gin gemacht wird. Es wird ja nicht jeder Gin oft einzeln in eins destilliert, sondern einige werden ja wirklich einzeln destilliert und dann verschnitten. Mhm. Und das verschneidet er mit diesem Roséwein und kreiert einen Weinaperitif, der eigentlich auch so einen Ansatz von Gin hat, diese Botanical-Idee verfolgt. Und gibt zum Schluss noch so einen ganz kleinen Schuss frischen Cassis dazu, um noch so eine leichte Frucht. Ja, da ist eine Frucht mit drin. Das ist auch so ein bisschen wie Fruchtsüße. Das hat einen Hauch, das ist eine Fruchtsüße ist da drin.
Ja.
Und ich finde es einen ganz tollen Aperitif. Aber wie gesagt, wenn man jetzt einen Meter zurückgeht und einfach sagt, naja, eigentlich ist es dann ja wie ein Wermut. Also die Hauptzutat ist sicherlich nicht mehr, was heißt Hauptzutat, aber die dominante Zutat ist sicherlich nicht mehr Wermutkraut. Sprich, das ist nicht unbedingt so ein ganz krasser Bitterton oder so ein herber Ton, den Wermut ja mit sich bringt. Aber die Idee, also gerade roter Wermut ist ja krass gesüßt und ist alles drin und ist ja irgendwie, also das ist ja auch eine interessante Geschichte, was da alles reinkommt. Mhm. Und geht da zurück und jetzt sagen, jetzt nehmen wir mal deutschen Rye Whisky und mixen den mit so einem, ich sag mal, Cheers erstmal, mit so einer interessanten Version von Weinaperitif. Lasst es euch schmecken.
Der Tim hat den parallel cool. gemixt und ich bin ja fast ein bisschen traurig, dass du den hier nicht auch parallel in der Hand
hast. Ja, ich bin schlecht vorbereitet, ich weiß. Aber weißt du, was ich euch erzählen kann? Ich muss tatsächlich gleich noch fahren, deswegen habe ich nur so ein kleines Listen gefunden, weil ich mit dem Auto im Büro bin. Aber ich fahre gleich nach Hause und da haben wir eine gute Freundin zu Besuch mit meiner Frau und dann muss ich aber auch noch 2-3 Drinks mixen. Also ich komme auch noch auf die Schlagzahl heute Abend.
Ist auch geil so. Was machst du heute? Ich geh zu Jürgen Meier und dann mixen wir noch ein paar Drinks zu Hause. kann mir Schlimmeres vorstellen. Klingt auf jeden Fall cool. Ich habe gerade in den Midi einfach mal so reingeschnüffelt. Und der hat ein bisschen was von Hibiskus-Tee auch.
Sehr fruchtiges Zeug.
Ja.
Ich weiß nicht, wie euch der Drink schmeckt. Es bleibt ein bisschen trockener, ein bisschen kerniger, es bleibt mehr vom Whisky. Der deutsche Whisky ist auch relativ vorne, finde ich. Das ist schon so ein Roggenbrötchen, ist schon sehr. Auch einfach mit Ginger Ale, dieser Stork ist, ich finde es ein gutes Produkt für 30 Euro. Bevor ich da jetzt irgendwie aus der letzten genmanipulierten amerikanischen Großdestille mir den Rye reinknüppel, würde ich vielleicht dann nochmal in Spreewald schippen und
ein bisschen. Der erste Schluck war auf jeden Fall ein bisschen trocken, der zweite deutlich süßer. Der Rye ist auf jeden Fall da, der steht auch direkt in der Luft. Ne? Also wenn du den irgendwie kurz an die Nase führst, bevor du trinkst, hast du auf jeden Fall, der Rye ist da so ein bisschen vorne. Und mag ich aber,
finde ich cool. Ich dachte, der Stork Rye ist auch ganz kernig, finde ich aber für so einen Cocktail Rye eigentlich sehr gut.
Ja, macht auf jeden Fall einen schlanken Fuß, finde ich cool.
Also ich finde den super. Also ich mag das, wenn es herb ist, wenn das...
Es ist schon Stufe 2. Ich glaube,
wenn du so eine gewisse Kantigkeit auch hat.
Genau. Ich glaube, du musst Whisky mögen, weil durch die Vollzuckerattacke, die hier jetzt durch roten Wermut sonst kommen würde, bleibt halt deutlich mehr vom Whisky über. Deswegen ist das schon so die erwachsene Küchenvariante des Manhattans für den Whisky-Konnoisseur. Aber ich finde es irgendwie, mir hat das sehr gut gefallen.
Vor allem wird er mit jedem Schluck besser. Ich habe es gerade nochmal geprobiert.
Das ist doch ein gutes Zeichen, oder?
Das ist echt. Gefährlich, macht wirklich Spaß und ist für Erwachsene auf jeden Fall. Manhattan ja sowieso.
Manhattan sollten immer für Erwachsene sein.
du weißt, was ich meine. Ja?
Ich weiß, was du meinst, aber aus den Liga für dein Legal Office hat mir gerade getextet.
Erzähl ja keinen Scheiß.
Ey, Meier, mach mich nicht kaputt. Ey, das kannst du nicht als Kind.
macht auf jeden Fall Spaß. Echt cool. Ich stehe ja auch so auf die bisschen herberen Sachen. Mag das. Aber auf der anderen Seite kommt jetzt auch schön die Frucht durch. Hintenrum, ne? Also ist echt angenehm.
Ich konnte deine komplette Mixology hier auf der Videokamera ja nicht verfolgen. Hast du 2-1 gemacht? So ein ganz klassisches Rezept?
Ja,
das passt auch ganz gut.
Der Tim hat nicht gegeizt mit dem Rye, was ich gut finde.
Ja, also. Ja, wir sind ja auch in einem Whisky-Podcast hier, oder? Es ist ja jetzt irgendwie nicht, wir sind ja nicht bei Kaffee und Kuchen hier, oder?
A, das und B habe ich ja gelernt, was Liebe ist.
Richtig.
Ja, aber 7CL Rye habe ich da nicht dran gemacht. So große Gläser habe ich gar nicht.
Nein, aber im übertragenen Sinne, also die Glasform ist natürlich da entscheidend, aber Liebe ist, wenn da ein bisschen extra CL mit drin ist. Das habe ich extra, auch innerhalb deines Empfehlungen eines Trinkers. Ja, das ist eine wichtige Empfehlung für mich.
Ja, aber das Schlimme ist ja tatsächlich, das wisst ihr doch alle, über die Jahre ist es doch so. Irgendwie gewöhnt man sich daran, und irgendwann denkst du am Ende deiner, nicht am Ende, aber so im Höhepunkt deiner Karriere, also ich meine nicht als beruflich, sondern als Trinker, denkst du irgendwie, scheiße, habe ich ein Alkoholproblem, aber es schmeckt mit mir einfach besser. weil du ja auch an gutes Zeug gewöhnt bist. Ich finde, das spricht ja eher für die Produkte. Also dass du so...
Ja.
So. Deswegen denke ich, ist das in Ordnung.
Ja, definitiv.
Tatsächlich auch da so anlassbezogen. Ne? Wie gesagt, ich finde, so ein Rezept hat ja was mit dem... Da haben wir jetzt ja, wir haben den Cocktail Bitter ja Spaß mal weggenommen. Ich weiß nicht, ob du einen reingemacht hast, aber ich hatte jetzt gar nicht dazu
gesehen. Ja, Angostura.
Ah, okay, Profi, das wusste ich ja nicht. Okay, habe ich nicht gesehen. Gut. Aber ich will sagen, dann haben wir diese 2, Kleinigkeit Zutaten. Und das ist ja ein bisschen wie das Maggi der Bar, so du hast nochmal diesen kleinen Würzfaktor. Sag mal so ein bisschen mehr. Ne? Und du kannst diese 2 Zutaten natürlich herrlich, was ist so ein Situationsziehler? Weißt du, wenn ich jetzt nachmittags am Pool liegen würde, natürlich nicht im Winter, wäre doof, aber wenn das jetzt so, da könnte ich natürlich den Midi-Anteil erhöhen, dann wäre es vielleicht Hälfte, Hälfte, aber dann würde ich so. Dann ist das ja, dann muss ich diese 45% Roggenbrötchen nicht jetzt unbedingt gleich. Aber so ist das mit Rezepten, finde ich. Also klar brauchst du eine Basis und du musst die Klassiker können und du musst so, aber wie du dich nachher individuell entscheidest, hat ja, finde ich, sehr viel mit der Tagesform. Was ist gerade die Stimmung? weil klar, ein kerniger Manhattan mit 45% und Liebe, da ist einer schon ganz ordentlich.
So. Also bei 45 Grad am Pool, das
mit 45 Blutprozenten, das wird,
da muss man den MIDI-Anteil erhöhen, der hat nicht so viel.
Ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Nee, macht auf jeden Fall Spaß. Das ist.
Aber wenn wir eins ja vielleicht so als für die Hardcore-Hörer eines Podcasts vielleicht so, wenn wir eins schaffen wollen, dann vielleicht sie am Ende der Episode irgendwann sagen, okay, Arschloch, jetzt ich mach mal was in meinen Whisky. Das würde mir ja schon reichen. Dieses eine, wenn wir das geschafft haben, dass wir darüber reden können, ohne von hinten heimlich gemeuchelmordet zu werden, dass wir ein Stück Eis reinmachen dürfen. Und dass wir dann, fangen wir mit den Basics an, der große Klassiker, Rusty Nail, dass man sich mal wirklich seinen Lieblings Highland Malt oder irgendwas nimmt und dann mal dieses bisschen Drambuie dazu gibt und nicht gleich Hälfte, Hälfte und so, das ist viel zu viel, aber so mal langsam ran. Und es gibt so einen Punkt, wo du denkst, oh, das ist geil.
Das denke ich vor allen Dingen, was auch für die Leute da draußen, die das hören, also Olli ist zum Beispiel experimentierfreudig, der hat letztens eine Flasche Artback 10 genommen und hat da Sherry reingekippt, weil er Bock hatte auf einen Whisky, der ein bisschen Sherry dran hatte. Ja, geil. Das war mega geil, hat total gut gepasst, ne? Auch so ein bisschen rumprobiert, wie schmeckt's denn geil. Ich mag, wie gesagt, sowieso Cocktails. Wir haben auch zum Beispiel schon für einen Podcast eine Folge gemacht, wo wir, was haben wir da gemacht eigentlich? Ein Whisky Smash, weil im Sommer, da haben wir so eine Bourbon-Folge gemacht. Und das kam auch ganz gut an. Ich denke auch, wie gesagt, dieses, ja, unbedingt Whisky aus dem Nosingglas zu trinken, niemals aus dem Tumbler, niemals mit Eis, das ist totaler Quatsch. Das kann doch jeder trinken, wie er will. Es sollte jeder trinken, wie er will. Hauptsache, es schmeckt.
Genau, da ein ganz kleines Bonbon am Rande zum Thema Drambuie. Ich hatte auch mal mir eine Flasche Drambuie gekauft, auch um mal den Rusty Nail zu probieren, yeah. Weil eben der Mensch, der mich zum Whisky gebracht hat, auch auf diesen Drink stand. Oder steht. Mhm. Und da habe ich so eine Flasche Drambuie hier gehabt. Und mein Vater war zu Besuch hier, da war irgend so eine Festivität hier bei uns. Und der steht so auf süßen Kram so. Ne? Also der trinkt halt so gern Baileys und irgendwas, Hauptsache viel Zucker drin.
Der hat gesagt, mach mir mal einen Rusty Nail ohne Whisky.
Nee, also ja, ungefähr so. Der hat einfach nur die Flasche gesehen und sagte, den kenne ich irgendwo her, der ist doch lecker süß. Und dann war irgendwie der Abend zu Ende und da war nur noch irgendwie so ein Nüssel in der Flasche drin. Ich so, Papa, hast du den jetzt komplett, der hat 40%, hast du den hier komplett leer getrunken oder was? Echt? Hab ich gar nicht gemerkt.
Das Schöne an Zucker.
Als er dann versucht hat aufzustehen, hat er dann gemerkt, oh ja, Mist.
Das ist auch das Schöne an Zucker, das ist ja der Katalysator. Hilft ein bisschen.
Da hatte ich mir so ein Fläschchen geholt und da waren nachher wirklich, da war noch so 2 Zentimeter war noch drin irgendwie, ne? Wahnsinn.
Sehr gut. Happens. Also hat noch für einen Rusty Nail gereicht.
Wir haben ja hier gut gegessen, gab irre viel zu essen halt, ne? Und wie die alten Herren so sind. Ne? Der hat den ganzen Abend hier, ne? über 6 Stunden oder 7 Stunden oder so, hat er das Ding so nach und nach weggeatmet. Mhm. Ja, fand ich cool. Fand ich lustig.
Was ich gerade bei dem Like Manhattan ganz cool finde, ist, jetzt kommt so mit der Zeit, wird der immer fruchtiger, geht es in so die Richtung irgendwie Blutorange am Ende ein bisschen, so auf den Seitenzungenflügeln. Das ist halt auch cool, ne? Mit steigender Temperatur macht der natürlich ein bisschen auf, dann ja. Verändert sich das ganze Geschmackserlebnis doch mal, auch beim Cocktail. Es ist ja ähnlich wie beim Whisky. Und warum soll denn, wenn ich jetzt einen Cocktail habe, der eben in der Cocktailschale ist, soweit ich weiß, ist so, dass in Cocktailschalen in der Regel kein Eis reingepackt wird.
Nee, ist richtig.
Das ist halt so.
Nicht auf Eis trinken, ja.
Genau, und das ist halt Drinks sind, die du eben nicht auf Eis trinkst, die werden halt auch warm, verändern sich mit der Zeit. Solltest du ja nicht allzu lange Zeit vielleicht lassen, weil es
dann. Der Trick ist, dass man sich schnell trinkt,
genau. Genau. Ja. aber der verändert sich und das ist halt auch wieder so, was ich vorhin gesagt habe, ne, erkunden, ne, ist halt auch so wieder so eine kleine Reise, einfach nur mit einem Drink, genau. Was auch cool ist.
Genau.
Ja. Also liebe Leute, trinkabenteuer.de, dem Shop von Jörg, da gucken nach Stork Rye, dem 45%. Und vor allen Dingen dieser wunderbaren Aperitif-Zutat Midi, M-I-D-I, Aperitifs. Ich habe den auch so schon probiert, also pur, sau lecker. Also ich kann den auch so
trinken. Dafür ist ja gedacht. Ja, es ist wirklich, also ich finde, das ist ein, also ich sag mal so, das ist, wir haben ja eben zum Beispiel über Dibonet gesprochen, was ja die verlässliche Alltagswaffe, die du wahrscheinlich schon beim statt kostenlosen Saugenservice bei der Tankstelle wahrscheinlich mittlerweile kriegst, also, weil es überall gibt. Das, aber Midi ist das natürlich geil, also ich finde, was, also Das sind jetzt, ich sag mal, das kennt ihr aus der Whisky-Welt auch, es sind so philosophische Gedanken natürlich, ob du sagst, will ich einen Großen unterstützen, will ich das nicht? Whisky ist ja auch ein Geschäft, wo du eigentlich natürlich, wenn du viel machst, einfach auch besser, also nur weil man klein ist, muss man ja nicht bessere Whisky machen und so, das sind ja so die Grenzen, aber grundsätzlich versuche ich natürlich schon, einfach Sachen zu finden, die klein sind und individuell. Und das habe ich auch immer mit der Bar so gemacht. Das war so, es gab mal so ein, zum Beispiel, als Monkey Gin, als er rauskam, haben wir da so ein bisschen, fanden uns alle Barkeeper eigentlich ein bisschen komisch, weil das so der erste teure war, wo alle gesagt haben, was ist das für ein Quatsch mit so einer schwachsinnigen Geschichte, irgendwelchen Soldaten da in England oder im Schwarzwald und mit der Oma und der Kiste braucht eh kein Mensch. Und dann haben die aber was sehr Cleveres gemacht, was also gar nicht gefaked, sondern real war, weil Christoph Keller ist dann so in den Vordergrund getreten. Das war ja der Destiller. Der ist ja ein legendärer Obstbrenner gewesen, der ist ja wahnsinnig, der Typ. Also der Typ ist komplett, also im positiven Wahnsinn.
Sizilianische Blutorange, das ist das Ding.
Genau.
Das ist der Typ dabei. Ah, okay.
Ja. Bist du jetzt bei, weiß ich nicht, ich habe
1000 Euro die Flasche, 0,35, ja, das geht gar nicht.
Ich habe letztens eine für 200 verkauft, war ein Fehler, aber es war ein guter Freund, egal.
Oh.
Naja, ich finde dieses Gesamt, also ich bin da immer ganz egal. Auf jeden Fall.
Ich hätte sie gerne gehabt, wenn ich.
Und dieser Christoph Keller hat das Produkt natürlich dann mit tierischem Leben gefüllt. Also gar nichts gegen den Brandinhaber Alexander Stein, der hat das aufgebaut, das war seine Marke. Alles cool, nur so ein Barkeeper und diese ganzen Nerds hast du natürlich mit so einem Brenner abgeholt, der einfach auch, weil der auch echt war, weil der es auch wenig gemacht hat und weil der nebenbei noch diesen ganzen crazy Zeug gemacht hat, wo alle gesagt haben, boah, ey, geiler Typ. Und ja, okay, ist doch ein geiler Gin. Der Typ ist ja wahnsinnig. Hat natürlich immer was mit diesem Personal Touch zu tun, dass du auch weißt, wer ist der Brenner, wer macht das, wer steht dahinter. Und dann war es so, dann hat Monkey Gin ja irgendwie bekannt gegeben, wir haben jetzt verkauft an Pernod Ricard. Dann habe ich so einfach einen Tag später gedacht, ja gut, dann listen wir den jetzt aus. Und dann war natürlich Alexander Stein, wie gesagt, Jörg, was soll das denn? Ich sage, nein, Alexander, das ist gar nicht böse gemeint. Das Produkt ist ja geil, ist ein geiler Gin. Ich glaube dir auch, dass der genau so bleibt. Nur, ich weiß nicht, in dem Jahr habe ich irgendwie für einen fünfstelligen Betrag Monkey Gin eingekauft. Ich sage, ich gebe das jetzt dem nächsten Kleinen. So, das war zu der Zeit dann Gin Suhl. Das war dann so der nächste, der gerade in Hamburg, wo ich gesagt habe, ja, dann nehmen wir dein Produkt aus der Bar. Ist doch jetzt groß genug. Du hast doch gerade verkauft für, keiner weiß wie viel, aber dreistelligen Millionenbetrag oder so, oder zweistellig. Ist auch scheißegal. Also, ich finde, es hat ja dieses Trinken, wie gesagt, einerseits gibst du diese geilen Produkte, auch die großen Klassiker, aber irgendwie finde ich es halt immer wieder spannend zu sagen, das ist ja so ein bisschen wie in der Politik oder so. Das Einzige, was zählt, ist, wenn du mit deiner Geldbörse wählst, sozusagen. Also, wo geht dein Geld hin? Das ist das Einzige, was wirklich hilft. Und wenn du sagst, weil wenn wir immer nur das Geld in die Großen schmeißen, dann, und deswegen sind solche Produkte wie Midi oder gibt's ja auch in eurer Welt tausend andere von, finde ich einfach spannend, immer zu sehen, was machen junge Leute, was machen andere Leute, was sind neue Produkte und welche finde ich davon gut, weil sie echt sind und nicht irgendwie gefaked. Und dann sage ich, okay, dann unterstützen wir die. Also, in dem sie natürlich auch ein bisschen verkaufen wollen, aber ich finde es einfach interessant zu sagen, wo gebe ich mein Geld hin? Also mich stören große Produkte überhaupt nicht, ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich finde auch dieses Gebäsche meistens albern und so, es sei denn, die machen was halt nicht echt ist, also irgendwelche Fake-Angaben auf Labels, also sowas ist natürlich nicht cool, oder irgendwelche Sachen, Zusatzstoffe, also das ist nicht cool, ist ja zum Glück bei Whisky relativ entspannt, weil da muss ja relativ viel deklariert werden. Nicht alles, ich weiß so, aber es gibt Kategorien, die sind ein bisschen schlimmer als Whisky, wo du sagst, was für ein Chemiebaukasten ist denn hier los? Und ich finde das, man muss gar nicht die Großen bashen. Das ist ja so, wie du eben sagtest, weißt du, wenn du irgendwo am Ende der Welt bist und da steht ein guter Glenfiddich, dann liebe ich das, also wunderbar, warum nicht? Das
perfekt.
Ist einfach, die können es, die haben die Größe, gerade Whisky ist ja ein Volumengeschäft und so, du musst einfach auch American Whisky, du musst einfach diese Zeit haben, das lagern zu können und die ganzen.
Ja.
Aber ich finde es halt auch immer wieder interessant zu sagen, unterstütze ich Kleine.
Wann kommt denn von Jörg Meyer mal ein Whisky?
Weiß ich nicht. Also Whisky ist ja, das ist ja so, ja, habe ich auch schon mal, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Weil eigentlich, also es wäre ja nicht meiner.
Naja, ich könnte
meinen Namen draufschreiben, ich könnte jetzt sagen, ich könnte, keine Ahnung, nehmen wir die Spreewood Boys hier oder die Stork-Jungs, weil die kenne ich ja, oder man hätte so eine Connection und würde was könnte man dann sagen? Man könnte sagen, ich renne durch euer Warehouse, wir knacken 30 Fässer, schütten die zusammen und dann sage ich euch, wie es mir am besten schmeckt. Das ist jetzt der Jörg Meyer Blend. Also klar kann man Spielarten machen, aber ich bin ja nicht der Destillateur, der jetzt irgendwie das macht. So viel Zeit habe ich auch nicht mehr, das schaue ich auch nicht mehr.
Es gibt ja Leute, die kaufen sich Fässer verschiedener Distillerien, meinetwegen einen Haufen Malt-Whiskys, also vielleicht auch ein bisschen Grain-Whiskys und kreieren dann ihren eigenen Blend nach ihren Vorstellungen. Machen das ein fancy also, Label, irgendwie was Cooles für die Bar.
Das ist ja, die Frage ist ja immer, was braucht die, also grundsätzlich braucht die Welt ja gar nichts mehr. Es gibt ja schon genug Alkohol und so, aber der Reiz ist ja immer da. Damit wären wir auch fast schon beim dritten Drink, aber ich will euch jetzt nicht stürzen. Aber das, da geht es ja um eine Sache, die ich mitgeteilt habe. Gebt mir Zeit, wenn ihr bereit seid. Also, boah, das wird voll der Stress hier hinterher.
Er darf ja nicht warm werden.
Genau, ja. Aber ja, ist interessant. Also tatsächlich habe ich gerade zwei Produkte. Also das eine, kommen wir gleich zu, das Dutch Kakao, das habe ich vor einem Jahr entwickelt, zusammen mit De Kuyper, aus verschiedenen Gründen, weil ich schon sehr, sehr lange kenne De Kuyper, weil ich den CEO gut kenne, Marc de Witte, der war früher in Hamburg und da gibt es lange Geschichten zu. Ich mag es immer, wenn es so persönlich ist und irgendwie so eine echte Herkunft gibt. Jetzt haben wir gerade vor kurzem rausgebracht, das ist so jetzt vor einer Woche eigentlich erst rausgekommen, vor zwei, das heißt Quadro Nuevo, das ist eigentlich so ein bisschen was ganz anderes, weil ich sag mal, was ich an De Kuyper faszinierend fand, mal wirklich mit, ich sag mal, einem der kleinsten von den Großen was zu entwickeln. Also De Kuyper ist ein Familienbetrieb, aber macht auch schon 3-stellig Millionen Umsatz und ist irgendwie mit ihren Produkten in, ich glaube, 50 Ländern vertreten. Und dadurch hast du natürlich auch als Partner einen ganz anderen Zugang. Also natürlich, wenn du so ein Barkeeper bist und irgendwie, ich finde natürlich so den romantischen Gedanken, dass ich in 10 Jahren, dann müsste mein ältester Sohn so 23 sein und mein zweiter ist dann so 20, wenn ich mit denen dann irgendwo in Singapur sitze und irgendwie in eine Bar gehe und dann bestelle ich einen Brandy Alexander und dann nimmt der Barkeeper Dutch Kakao, da finde ich das natürlich, die Idee fände ich ganz geil. Wenn du so sagst, Jungs, das habe ich übrigens gemacht und ist ganz geil, oder? Das kannst du natürlich, da geht es auch gar nicht um Geld. Das ist so, also ich habe mir so ein paar Sachen mal vorgestellt. Ich fände es cool, wenn mein Sohn oder ich habe 2 Söhne, eine Töchter, und egal wer von den dreien, weißt du, wenn sie irgendwie so bei ihrem ersten Date sitzen, mit, keine Ahnung, also erste Date nicht, aber so ein seriöses Date, wenn sie, keine Ahnung, 20 sind und gute Bars gehen oder so, vorher ist ja ein bisschen was anderes. Und dann so sitzen und dann bestellt das Gegenüber so, ja, machen wir mal einen Gin-Basis-Mash und dann sagt meine Tochter immer so, ja, mein Vater erfunden. Das ist so, ich denke, ja, geil.
Ja.
Freut mich. Gewinner.
Mega. Es ist ja schon ein bisschen kritisch, wenn man schon Spirituosenträume von seinen Kindern hat.
Finde ich überhaupt nicht. Also ich glaube tatsächlich...
Nein, alles gut. Ich habe vor ein paar Wochen... habe ich endlich den Geburtstagswhisky für meinen Sohn entdeckt. Also der an genau seinem Geburtstag destilliert wurde, ein Single Cask, was genau das Datum hat. Und James Eady Linkwood, 10 Jahre oder so, keine Ahnung, habe ich mir gleich eine Flasche bestellt, kommt in den Schrank.
Egal was ist, der muss jetzt weg, genau. Ja,
logisch. Er kommt in den Schrank und wird zum 18. dann irgendwie aufgemacht. Ne? Und,
wahrscheinlich mit 18 noch Schämpfer. Soll er wieder nicht verstehen, aber genau, mit 22.
Egal. Ne? Wenn er sagt, er will das nicht, dann kriegt er den einfach so, oder ich behalte ihn noch ein bisschen länger und warte, bis er älter ist oder was auch immer.
Ja.
Ne? Aber das ist ja, klar muss das sein. Ne? Da war ich total happy, als ich genau das Datum eben gefunden habe. Ne? Da habe ich total gefreut. Und deswegen, das ist, ich verstehe das total, dass du dann sagst, und bei dir ist das nochmal... 100-mal larger, ne? Also, dass du dann sagst, ey, ja,
aber ist
die bestellen so meinen Drink, so, das ist schon geil.
Das finde ich vergisst.
Das ist schon geil.
Wenn deine Enkel, wenn du immer, weiß ich, so irgendwie, ja. So, weißt du, als zitternder Alter vor der Bar Espresso säuscht, dann so erst hier. Das finde ich ganz lustig. Aber, und das gleiche natürlich mit Produkten, und deswegen habe ich mich aus ganz verschiedenen Gründen, wie gesagt, weil ich Marc schon sehr lange kenne und weil ich diesen Weg von De Kuyper so interessant fand, ich habe die, das ist eine lange Lyon-Geschichte auch, weil wir sind vor langer Zeit, haben wir einen neuen Gin für den Basis Mesh gesucht, weil den wir benutzt haben, das war halt einer von den großen Playern, den haben wir lange benutzt, ich will gar keinen bashen, darum geht's nicht, aber ich habe halt gemerkt, dass viele Kunden einfach gesagt haben, hey, welchen Gin nimmst ihr denn? Und das hat super geschmeckt, wir haben denen halt die Marke gezeigt, dann haben die halt gesagt, den gibt's ja in jedem Supermarkt, also es passte nicht mehr ganz so, genau, du hast das Glas, genau. Und dann war ich auf der Suche nach neuem Gin, der so eine Mischung ist aus handwerklich gemacht, aber bei dem Volumen, was wir machen, vielleicht auch noch gerade bezahlbar. Und dann bin ich auf Rutte gestoßen, weil Marc, der neue CEO von De Kuyper, der ist jetzt schon seit 6-7 Jahren CEO da, der kam mal aus Hamburg und der hat mir gesagt, du, wir haben gerade so eine kleine Destille gekauft in Holland, die machen coolen Gin und Geneva, willst du das mal kennenlernen? Und so kam das. Und darüber habe ich halt ganz viel über die gelernt und dann hat De Kuyper angefangen, so sehr ihre Prozesse zu ändern und sehr viel in Qualität und ganz viele Sachen umgebaut und auch ihre Basic-Sachen ganz anders anzugehen, sich einfach, sag mal, neu aufzustellen fürs neue Jahrtausend, in Anführungsstrichen. Und, oder für die nächsten 300 Jahre. Ich glaube, sie haben gerade 325 Jahre Geburtstag gefeiert. Und so kam es, hat er gesagt, Mensch, wollen wir was zusammen machen? Und dann, wie gesagt, dann fand ich die Idee total reizvoll, das mit einem Partner zu machen, wo du sagst, cool, einerseits bringst du halt diese Größe und dieses Wissen und diese Zugänge mit, die natürlich den ganz Kleiner nicht erfüllen kann. Und jetzt haben wir gerade letzte Woche, wie gesagt, es war kein richtiger Lounge, aber fängt jetzt an, das heißt Quadro Nuevo. Und das ist was ganz anderes, das ist so mit Deutschland kleinsten und ältesten Biodistiller, also ein kleines Ehepaar, was ich ganz lange kenne, Monika und Ludger, von der Dwersteg-Distillerie, das ist irgendwie so ein, weiß nicht, 4,5-Mann-Betrieb oder Frau-Betrieb. Und wie gesagt, ich meine, seit Ewigkeiten schon Bio-Schnaps und sind so Koryphäen im Bio-Bereich. Wenn du mit denen irgendwie auf die, ich weiß gar nicht, wie heißt diese größte Biomesse in Deutschland? In Nürnberg? Biofach oder irgendwie so?
Oh, keine Ahnung.
Auf jeden Fall, das war das größte Hippie-Treffen. Wenn du mit denen beiden darüber gehst, dann kommen die ganze alte Garde, also es gibt ja viele im Bio, ist jetzt ja so ein Hip-Bereich und kannst du Kohle machen, aber die alte Garde sind ja die Überzeugungstäter, die so, weißt du, lange weiße Haare, die sehen alle aus wie Gandalf und so. Und die so, Alter, was ist das denn für ein Klassentreffen? Und alle nur so, Monika, Ludger, und die so, mit wem bin ich hier unterwegs? Das war cool. Und mit denen haben wir jetzt so ein Aperitif entwickelt. Und da ist halt genau das Gegenteil. Es ist einfach, wo du sagst, das ist jetzt so ganz regional, ganz klein. Da geht es wirklich um so, ich finde beides toll. Aber klar, macht Spaß, Sachen zu entwickeln, aber ich finde, es muss halt passen und sich irgendwie hinzustellen, zu sagen, hey, Jörg Meier macht jetzt Whisky, das hat ja gar keinen Sinn, weil ich habe ja überhaupt keine Expertise im Whisky, außer dass ich sehr viel Fässer getrunken habe vielleicht, oder Flaschen.
Fässer wäre schon,
vermixt auf jeden Fall. Und deswegen müsste man wahrscheinlich so einen Punkt finden, wo man die richtigen Leute trifft. Mhm. Wo es irgendwie so, weißt du, es ist nicht, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, ich will mit dir einen Whisky machen, dann würde ich sagen, nee, ja, macht ja keinen Sinn. Aber wenn es irgendwie so, das muss so, und das dauert dann meist auch 1, 2, 3 Jahre. Also diese Käufergeschichte hat irgendwie 2 Jahre gedauert, bis wir dann wirklich gesagt haben, so, los geht's. Mhm. Und diese Bio-Geschichte hat auch 1 Jahr oder 1,5, obwohl ich die Leute länger kenne, weil das irgendwie, das muss so passen, das muss so halt auch echt sein. Dass man irgendwie sagt, so, jetzt, das macht auch Sinn.
Ja, man muss sich ja auch Zeit finden, einfach das zu entwickeln und sich irgendwie auszutauschen.
Aber das wäre halt so mit Whisky. Jetzt einfach zu sagen, hey, man ist irgendwie bekannt in der Bar, ich mache Whisky, das macht keinen Sinn. Ja. Aber vielleicht gibt es so diesen Moment, wo du mit den richtigen Leuten und dann entweder willst du was ganz Innovatives, wo was Neues angegangen wird, ähnlich wie jetzt vielleicht so ein Aperitif, den die Jungs da gemacht haben oder keine Ahnung, oder es wird was ganz anderes, keine Ahnung, mal gucken.
Aber das Lustige ist, ja, auf jeden Fall, das glaube ich. Das Lustige ist, wir haben, als der Tim vor dem Podcast die Flaschen schon mal geöffnet hat, damit wir hier nicht während unseres Podcasts hier mit Messer und Schere und so versuchen müssen, die Verschlüsse aufzukriegen, haben wir an dem Dutch Kakao gerochen und wir hatten das Gefühl, ja, als hätte der ein Old Bottle Flavor eines Whiskys. Okay. Und das ist natürlich ein bisschen dieser Schokoladengeruch, ne? Also ich habe einen alten Glenfarclas offen. Glenfarclas
ist ja aber auch so eine, ich kenne nicht viel von Whisky, aber Glenfarclas finde ich einfach geil.
Also ich habe gerade einen offen, der ist nur 8 Jahre alt, aber ist halt in den 80ern gebottelt worden. Der hat noch 75 CL. Das heißt, der ist vor 1990 gebottelt. Ein Standard-Whisky damals, aber halt alt. Schraubverschluss, tralala, ne? Sieht auch ein bisschen mitgenommen schon aus. Aber auf jeden Fall, den habe ich offen. Und der riecht fast genauso wie dein Dutch Kakao. Das haben wir vorhin ein bisschen gefeiert. Das ist das Erste. Ja. Von daher erstmal da Chapeau abgeholt. Das Zweite ist, ich habe den gerade pur probiert. Der schmeckt ja absolut genial, wunderbar. Das ist ja unglaublich. Ja.
Hast du ihn pur oder auf Eis probiert?
Auf pur habe ich den gerade probiert.
Ja, also klar hat er, es ist ja ein Likör.
Mega, also der ist ja so rund und weich und charming und meine Herren, also.
Also was wir da, wie gesagt, also das bin natürlich nicht ich, also wenn, klar habe ich das, also ich sag mal so, ich habe da 1 Jahr lang gedanklich dran gearbeitet, wo wir hinwollen und dann ist es natürlich toll, dann setzt du dich mit der Kolper zusammen, da gibt's Henk Jan ist irgendwie die Killer-Destillationsmaschine holländischer Herkunft, die hat irgendwie alles drauf. Der hat natürlich schon irgendwie 6 Millionen Hektoliter alles an Likör destilliert, aber auch so ganz geiles Zeug. Und dann stehst du vor den 3 Holsteins, kannst ja eine aussuchen. Und das ist ein bisschen wie so, lass uns mal die 1000 Liter nehmen. Okay. Und dann, also der erklärt ihnen, also die haben, wie gesagt, die Riesenmaschinen und Likör ist ja auch viel Mazeration. Und dann haben die irgendwelche Riesenmazerationstanks, aber dann haben die jetzt ihre kleinen, feinen Spielzeuge von Mini-Anlage, auf der die experimentieren, über mehrere größere. Und das schon. Dann stehst du in diesen alten Hallen und denkst, geil, Junge. Und dann kommt Henk Jan und wie gesagt, du hast das bis dahin ja nur gedanklich vorangetrieben. Und die Idee war halt zu sagen, weil ich der Barkeeper bin, wie gesagt, der Käufer kam und hat gesagt, Meier, wir haben eigentlich nur zwei Ideen, wir würden ja was mit dir machen. Und, also es gab so drei, vier Barkeeper, die sich auch alle so ein bisschen untereinander kennen, mit denen sie jetzt so ein Likör entwickelt haben. Die anderen kommen alle aus England. Und ich war irgendwie auch noch dabei, weil wir uns einfach lange kennen und wir würden gerne mit euch was machen. Und unsere Idee ist, es sollte bitte ein Likör sein, weil De Kuyper steht eigentlich für Likör. Wir machen mittlerweile auch viele andere Sachen, aber warum wir das gerne mit euch machen wollen, ist natürlich, weil wir so in der Barwelt den Leuten einfach mal zeigen können, ey, wir können doch echt krassen Scheiß machen. So, wir sind wirklich mittlerweile ganz weit vorne. Wir wollen es einfach mal gerne zeigen. Was natürlich für dich als Partner auch eine tolle Situation ist, weil so ein bisschen, ich sag mal, zur Not kann man auch drei Sachen über Marketing ausbuchen, wo du vielleicht sagst, ist jetzt alles gar nicht so sinnvoll, aber sie sagen einfach, wir haben erstmal Bock drauf, dass du, was willst du machen? So, das war cool, weil dann kriegst du erstmal so eine Aufgabe, sagst, ich darf alles machen und die so, ja, kannst machen, was du willst. Egal, also muss ein Likör sein und muss hochwertig sein, weil wir wollen zeigen, dass wir geiles Zeug machen. Und dann denkst du, mega, und dann dann fängst du an, was machst du als Barkeeper irgendwie, ja, okay, jetzt musst du super innovativ sein, was ganz krass ist, scheiße, du musst jetzt abliefern, jetzt musst du mega, jetzt musst du die Idee kommen. Dann wählst du irgendwelche alten Bücher, ist das scheiße. Dann willst du die Welt beeindrucken, deine Kollegen, du willst eins zeigen, was für ein geiler hängt, so, alles muss mega sein. Und irgendwann denkst du, ah, nee, scheiße, so. Und dann habe ich eigentlich gesagt, nee, wofür stehst du eigentlich? Und das Le Lion, finde ich, steht einfach, oder das, was ich auch mag, worüber wir anfangs sprachen, sind so, ich mag Cocktails, aber ich mag auch so diesen Classic-Touch und dieses reduziert und diese Eleganz. So. Und dann habe ich gesagt, okay, so, das ist wirklich was, wofür ich auch gerne stehen möchte, und ich finde es auch zeitlos. Ich möchte gerne was, also du kannst ja, zum Beispiel ein paar von den Jungs haben ganz kreative Sachen gemacht, die mega cool sind, Muju heißen die, oder das sind so ganz neue Zutaten, Patchouli, alles drin, und wo du sagst, hab ich noch nie, was ist das? Die Zutatenliste liest sich für mich wie so ein, weiß ich nicht, Food and Travel Guide. Also ich verstehe das gar nicht, das schmeckt da. Ich weiß nicht, was die da machen, aber das ist geil. Ja. Aber sowas bin ich halt nicht. Und dann habe ich halt gesagt, okay, und dann habe ich überlegt, was sind denn zum Beispiel so Drinks, die ich im Lüdiger gerne trinke? Wo ist denn so die eine Classic-Zutat, die es nicht in, also ich will nicht sagen, nicht in gut gibt, aber die nochmal so ein Remake bräuchte, weil da noch keiner, und dann sind mir so ein paar aufgefallen. Aber tatsächlich bin ich aus vielen Gründen bei einer hängen geblieben, und das ist diese Likörkategorie, die nennt man Creme de Cacao. Und tatsächlich sollte es unbedingt ein Creme de Cacao Blanc sein. Also es gibt das in Braun und in Weiß und Blanc. Also es ist ein Kakaobrand, der ein Likör ist, ein kristallklarer Kakaobrand. Grundsätzlich unterscheiden die sich sehr, und zwar von den dunklen, von den Creme de Cacao gibt es schon so zwei, drei neue Macharten, die echt gut gemacht sind, aber es sind immer dunkle, weil man mit dunklen Creme de Cacao machst du halt primär über Mazeration, und dadurch sagen auch die ganzen Schokoladenfreaks so, ja, da kannst du viel mehr Aromen von der Schokolade abholen, weil du es nicht destillierst, das ist was ganz anderes und so. Aber ich fand den Creme de Cacao Blanc so geil, weil so diese Geschichte hat sehr viel mit dieser Classic Bar zu tun. Das wurde halt in den 20er Jahren enorm hip, weil plötzlich haben Leute Spirituosen klar destilliert. Das war so, wie cool ist das denn? Das war so ein Überraschungseffekt, dass du halt was trinkst, was keine Farbe hat, aber was ein enormes Geschmacksaroma hat. Das fand ich so reizvoll für viele alte Cocktail-Klassiker, die ich kannte. Ne? Gin Alexander, Brandy Alexander, 20th Century Cocktail. Da gibt es ganz viele, die halt mit dem weißen Creme, also mit dem klaren Creme de Kakao gemacht werden. Und das hat mich sehr abgeholt, und dachte, okay, eigentlich. Und dann habe ich angefangen, darauf rumzudenken. Und dann habe ich, wie gesagt, zwei, drei Monate haben wir dann so, es fängt an, du liest dann alles über Kakao, über Creme, über, also wie wird das gemacht, welche Herstellerländer gibt es. Entschuldigung. Und dann fängt es an, dass zum Beispiel Kakao ist natürlich einfach, ist natürlich auch eine schwierige Zutat, weil es so eine, ich sag mal, sind leicht, ne, die Zutat ist oft verbunden mit so Kinderarbeit und schwierigen Situationen, und dann musst du sicherstellen, wie kann ich das sicherstellen, dass nicht so ist, was ist das beste Herstellerland? Das sind so Themen, die du natürlich so ein bisschen, wow, sagst, wie blenden wir das aus? Weil es ist so, Kakao ist ja auch nicht, klar, zum Beispiel, Kakao ist ein Thema, das braucht viel Wasser und so, ist das sustainable? Ja, also das kann ich nicht ganz ausklammern, also klar, beziehe das von, ist das gut zertifiziert, aber wir, klar, am Ende des Tages, wenn du jetzt Hardcore bist, aber das ist ja bei vielen Genussprodukten so.
Also da musst du uns Whisky-Trinkern, uns dreien, sage ich jetzt mal, damit ja nicht kommen, dass man damit natürlich auch irgendwas anderes machen könnte als Schnaps, ne? Aber mit Getreide.
Ja, ach so, ja. Das ist ja Kakao.
So, ich meine nur, ne? Also das ist halt immer ein Thema, na klar.
Und dann haben wir halt einfach so überlegt und uns hingesetzt und gesagt, wir wollen es ähnlich wie die Drinks ganz schlicht machen, so wenig mögliche, also wirklich so wenig Zutaten wie möglich und alle natürlich. Und dann, wie gesagt, ist irgendwann die Arbeit an Heng Yan übergegangen und das ist ein relativ einfaches Produkt. Wir nehmen Neutralalkohol und geben den in den, sag mal, auf die linke Seite der Destille, ähnlich wie bei Gin, in das Vorhaltebecken, was du anwärmen kannst. Und da werden indonesische Kakaobohnen gerieben und eingelegt. Und dann wird das eine Nacht lang stehen gelassen. Dann wird es einmal destilliert. Dann wird es wieder sauber gemacht. Kommt wieder da rein. Der gleiche Prozess normal wird das zweite Mal destilliert, damit du mehr Power, mehr Kakaoaroma hast. Dann hast du einen Kakaobrand. Und dann destillieren wir einmal Vanille aus Indonesien separat und machen sozusagen einen Vanillebrand. Dann destillieren wir Zimt aus Indonesien und haben dann nochmal ein Zimtdestillat. Das ist ein bisschen schwierig zu machen tatsächlich. Das war interessant, wie man Zimt destilliert. Und dann verschneiden wir diese Sachen und geben 1% nicht ganz Arak dazu aus Indonesien. Arak ist ein, es gibt zwei Schreibweisen. Das eine ist so, ich verwechsel selber immer mit einem R, ist aus dem Nahen Osten, das ist ein anishaltiges, sehr krasses, was viel so in Israel und so getrunken wird, Arak. Aber wenn man es mit zwei, dann ist es eher ein Rum, der so aus, das schmeckt wie Rum, das ist ein ganz intensiver, würziger Rum aus Palmblättern oder aus Reisblättern.
Ja.
Und das wird so in Indonesien und in der Ecke viel gemacht. Mhm. Und dann gibt, das sind so sehr würzige Spirituosen. Und da haben wir dann so als, sag mal, so als bisschen exotische Zutat geben wir so ein knappes Prozent da noch rein. Und dann gibt's Zucker. Und Zucker tatsächlich so wenig wie erlaubt ist, damit du es dann noch Creme nennen darfst. Weil Creme ist eigentlich, das kommt aus dieser alten Historie. Früher war Creme halt der Luxuslikör. Der bis zu 400 Gramm Zucker. Das ist ein bisschen krass. Also auf einen Liter 400 Gramm ist schon so, das ist das Alter. Ja, das ist sportlich. Und einige haben sogar mehr. Aber früher war Zucker halt Luxus. Das war so, 100 Jahre vorher war so, Alter, geil, da ist richtig viel Zucker drin, das ist der geilste Scheiß. Deswegen hieß das Creme, der war so die Signalflagge für, so, bitteschön, hier ist Oberluxus.
Gib ihm.
Genau, du musst, glaube ich, jetzt muss ich lügen, 220 oder 240 Gramm, das weiß ich aus dem Kopf, pro Liter, sonst darfst du es nicht mehr Creme nennen. Wir sind so an die untere Grenze. Deswegen, also es hat schon Zucker. Ne?
Das ist, der ist definitiv sehr süß.
Ich habe gerade Puh probiert. Ohne Eis, also wenn du es auf Eis trinkst, ist so ein bisschen ein Bailey-Effekt, finde ich, brauchst du so eine Minute mit Schmelzwasser, dann merkst du, dann ist es nicht mehr süß.
Ja.
Pur merkst du, dass es ein Likör ist. Aber, und jetzt sind wir beim dritten Drink. Ich glaube, wir improvisieren ja mit Rye, ist das richtig? Oder habt ihr den Bourbon? Nee, wir haben den Rye, ne? Wir nehmen dafür den Rye.
Ich muss nochmal schnell hier auf gucken, was du mir geschickt hast, aber wir sind, glaube ich, beim Rye.
Ja, also von den Flaschen her wäre es der Rye, aber wenn den Bourbon da stehen, also worum es geht, ist, dass sie gesagt haben, als Finale, als Dessert, machen wir ein
Old Fashioned. Kakao und Whisky. Mhm.
Genau. Und Old Fashioned ist ja eigentlich die Idee, dass man sagt, ich habe guten amerikanischen Whisky. Oft ist es ja Bourbon, manchmal ist es Rye, aber im Original, also ich sag mal, die meisten würden beim Old Fashioned sagen, ich nehme Bourbon. So wie du gesagt hast, du nimmst den Woodford Double Wood, heißt glaube ich, Woodford.
Hook.
Genau. Dann ist die Idee bei einem Old Fashioned, wie wir ihn ja heute oft machen. Also früher gab es da interessante Spielweisen, auch mit Früchten und so, aber eigentlich, was man heute unter Old Fashioned versteht, ist ja, dass du eigentlich sagst, ich nehme diesen amerikanischen Whisky, habe möglichst viel, entweder ein großes Stück Eis oder viele grobe, knackig, kalte Stücke Eis und verrühre die einfach lange sozusagen, das Schmelzwasser ist eine geheime Zutat, wie ihr Whisky-Trinker ja wisst, die so sehr viel machen kann. Und was dann wichtig ist, man gibt Zucker hinzu. Das heißt, man zuckert den Whisky leicht. Dann würde man noch einen Schuss von so Angostura zugeben und fertig ist der Old Fashioned. Das heißt, du hast einen Drink, der ganz, ganz viel Whisky hat, schön kalt gerührt und einen Hauch Zucker. Und lustigerweise, wenn du so in die Welt der Profis abtauchst, da fängt die erste Glaubensfrage beim Old Fashioned an, ist die Frage des Zuckers. Also es gibt die Fraktion, die darauf schwört, dass es wichtig ist, sozusagen groben Zucker zu nehmen, ihn ins Glas zu geben mit einem ganz kleinen Tropfen Wasser und dann musst du ewig lange rühren, damit sich das auflöst.
Mhm. Aber als Podcast-Hörer von dir wissen wir natürlich, dass ihr sehr gerne den Sirup nehmt.
Genau, wir sind faul. Nein, ich
ja, weil du, den habe ich mir faulerweise sogar gekauft, der steht hier, aber ja, wir brauchen den ja heute nicht.
Achso, okay. Nee. So, und dann gibt es die andere Fraktion, das sind so in die Jahre gekommene, übergewichtige, ein bisschen faul gewordene Barkeeper wie ich. Die stehen bei der Fläche total auf flüssigen Rohrzucker oder flüssigen Zucker, der schon sozusagen, wo es abmessbar und gleich fertig ist, wo immer ein CL ist, immer ein CL, weißt du, mit einem Löffelchen ist immer unterschiedlich und so. Die einen behaupten, das ist eine andere Konsistenz, ein anderes Umami, Labarababa. Ich bin mehr auf der Seite des flüssigen Sirups. Die Idee zur Fashion ist, wie gesagt, Whisky und Zucker. Und jetzt könnte man ja sagen, wir nehmen den Zucker in Form eines Likörchens und das bringt noch ein Aroma, das bringt noch ein Aromärchen mit, was dem Whisky vielleicht gar nicht schaden sollte. Und Kakao, finde ich, ist tatsächlich, wie du gerade selber gesagt hast, ja schon so eine Schnüffelnote von altgedienten Flaschen, die du in deinem Sortiment hast. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich habe es tatsächlich mit dem Rye noch nie probiert. Bin ich jetzt gespannt, wie er ankommt. Aber gerade auch mit vielen Bourbons, das Bourbon mit so einem Schuss Kakao kalt gerührt, tatsächlich, also Kakaolikör. Also, ist nicht schlecht. Mir hat das sehr gefallen. Bin ich gespannt, wie es euch gefällt.
Ja, wir freuen uns total drauf. Ich muss jetzt aber vorher, oder während der Tim hier arbeitet und wieder mal den Drink zusammen klopft, hätte ich fast gesagt, mixt, muss ich hier mal kurz auf diese Flasche nochmal eingehen. Also, das ist ja auch ein wunderschönes Stück einfach. Also da ich weiß nicht, wer das Design gemacht hat, ob der da irgendwie eine Agentur für habt oder so gehabt hat.
Das ist das Schöne, das ist das Schöne, wenn du mit einem großen Partner zusammenarbeitest. Die verstehen natürlich das klar, also es geht immer um das Produkt, aber natürlich verkauft sich eine gut aussehende Flasche, die auch ein Hingucker ist, immer besser.
Wahnsinn.
Und dann haben wir eine Agentur aus England, die hat das, die heißen Stranger and Stranger, ist eine sehr bekannte Agentur, die so Flaschen, die haben auch für viele Whisky-Marken Flaschen gemacht.
Das erinnert mich auch daran schon wieder. Ich bin schon wieder beim Whisky.
Ja, die haben für viele große Marken, die haben ganz berühmte Flaschen auf den Markt gebracht. Mhm. Und das war auch ein Teil dieses Prozesses und das war auch ein Teil der Wartezeit, weil du kannst nicht so bei Stranger und sagen, brauch mal eine Flasche, dann sagen die, ich muss so ungefähr für 600 Whiskyhäuser was machen, komm doch mal in einem halben Jahr wieder. Aber wir wollten halt unbedingt auch eine coole Flasche und das haben die dann für uns gemacht.
Ja. Also es ist, weil wir ja ein Podcast sind und die Menschen uns ja nur hören und nicht sehen, es ist eine schwere, gedrungene Glasflasche, die aus schwarzem Glas besteht und dadurch aussieht, als wäre die aus Klavierlack. Also
ja, stimmt.
Hat, guter Vergleich. Hat schon total den edlen ersten Blick drauf. Dann hat man von vorne betrachtet zwei Batches vorne drauf. Wie der Jörg schon sagte, in so einer Art Whisky, wie bei dem edlen Whisky halt gehalten von der Qualität der beiden Labels und so gold-weiß, aber dann auch schwarz auf dieser schwarzen Flasche, also schwarzer Hintergrund, gold-weiße Schrift. Absolut schön. Und oben nochmal so ein weißes Halsetikett, was nochmal rund geklebt ist. Oder nicht weiß, es ist so ein bisschen beige, mit so leichten Prints von Kakaobohnen drauf und so. Und was sind das, so Vanillestangen oder sowas?
Also
wirklich absolut schön. Ein fetter Korken.
Ja, ein ist auch tatsächlich, der Korken hat am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Das ist so, aber bei der zweiten Marge sind wir besser geworden.
Ja, und hier auch schön so ein Kakaobäumchen wahrscheinlich ist das.
Ja.
So ein Kakaobäumchen auf dem Holzkorken oben drauf, also wirklich extrem wertig, schick.
Ganz, also wer tatsächlich Ding. Flaschen der ersten Marge noch erwischt, da kann es manchmal passieren, man soll ja nicht über seine Fehler reden, aber ich mach's mal. Das ist so, warum auch, ich weiß nicht genau, wo der Fehler lag, aber weil dieser Korken ist ja wirklich eine Ansage, ist ja ziemlich breit und so. Und diese Passform war wohl nicht 100% aus irgendeinem Grund. Und da kann es passieren, wenn du die Flasche aufgemacht hast, wenn du nicht viel draus getrunken hast, dass der sich immer so ein bisschen hochdrückt. Dann stehst du und denkst, hey, wieso geht der Korken stimmt? Ist das bei euch passiert? Weil du lachst gerade? Ja, dann ist das erst.
Aber jetzt nicht mehr.
Mal, ja, dann du musst ein bisschen raustrinken, dann geht das weg. Das ist erste Marge. Das ist, wir hatten tatsächlich bei der ersten gab es zwei kleine, wie gesagt, wahrscheinlich meine Partner sagen, Alter, bist du nicht mehr ganz dicht, was erzählst du da? Aber ich finde,
das ist
ein Handwerk zum Lernen. Es gibt auch bei einigen, weil wir die erste Marge haben wir in einer ganz kleinen Anlage abgefüllt. Und dann gab es manchmal so Tropfen, weil das ist ja ein ganz breiter Hals, ne? Die Flasche. Und dann gab es ein paar, manchmal ist ein Tropfen vom Likör auf diesen Hals gekommen. Und dann ist der Korken darauf gedrückt worden und dann kristalliert ja der Zucker, weil das über die Zeit natürlich, dann hast du so einen kleinen, manchmal ist so ein kleiner Zuckerkristall.
Haben wir auch gehabt.
Ja, dann ist das erste Mal. Ja, das ist,
aber alles gut, wir haben es sofort gesehen und gedacht, ey, es ist
eine Handarbeit.
Es ist ein handgemachtes Produkt. Und ich sag dir eins, ich hab meinem Vater, leider heute schon ein Weihnachtsgeschenk gekauft oder gestern oder heute.
Hey, G steht für gönnen, mach zwei.
Pass auf, ich wollte es gerade sagen, weißt du, Weihnachten ist dann irgendwie unabhängig davon, weißt du? Mein Vater freut sich auch so mal über ein Geschenk.
Ja. Also Vater, ich habe mich an den Drumbeer erinnert. Wir müssen weiterreden, weißt du? So.
Nee, genau. Also ich weiß genau.
Sag mal hier, wisst ihr schon, wann ihr den Podcast ausstrahlt?
Ja, Sonntag.
Oh geil, warte, Sonntag ist welches Datum?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Warte, Sonntag, das ist der 13. ne?
Wo wohnt dein Vater?
Guck mal, wir machen jetzt für deine Podcast-Hörer einen Rabattcode hier. Warte, ich kann das geil, ich bin gerade hier auch
noch einen Rabatt erstellen.
Wie wollen wir den nennen? Ich sag dir aber eins, ich lasse dir nur eine Woche gelten bis zum 20., weil ich möchte, dass die Leute bis zum Sonntagabend 20. bestellen, weil sonst bringen die mich um, weil wenn ich bis zum 21. die Bestellung habe, dann kann ich dir nicht garantieren, dass es rechtzeitig zu Weihnachten, weil die jetzt schon, ich merke das schon bei DHL und UPS, die kommen so langsam in Schwierigkeiten. Deswegen, ja, cool. Ich gebe dir eine Woche, bis Sonntagabend, den 20. Oktober, gebe ich natürlich 7% Liebe für eure Hörer auf die Produkte. Oh, ja, logisch. Aber jetzt musst du mir einmal, wie sollen wir den Code nennen?
Dram Good.
Wie schreibt man das? D-A-M?
D-R-A-M.
Und dann G-O-U-D, ne?
Ja, genau.
Okay, also stelle ich mal ein, Gültigkeit, warte, 7%. Also auch auf den Rivals natürlich, also wer MIDI, hauen wir alles rein. Ja, so.
Ich hoffe, das passt. Ich habe keine Ahnung.
Wir werden das sehen. Der Tim hat hier parallel den Drink fertig gemacht. Und
wir hätten gar keine Orange
da. Es sieht wunderbar aus. Wir hätten noch eine Orange da gehabt.
Aber ja, hat so wild. Haben wir jetzt Zitrone genommen.
Was vielleicht gut. So, 7% Code ist Dram Good. Speichern. Zack.
Geil on.
Ja, na, ich meine, nachdem du hier schon so meine Produkte so geil verkaufst, die Flasche für 38 Minuten so halb erotisch beschreibst und ich schon hier so sitze und denke, boah, ist das geil.
Nein, das war jetzt einfach das, nochmal, also das ist jetzt keine, das haben wir jetzt nicht irgendwie schön gefärbt oder irgendwas, das ist wirklich ein absolut schönes Ding, wenn ich ein Präsent suche für jemanden, okay, der auf Nachspeisen, auf Süßkram steht, der aber auch einen extrem eleganten, geilen Drink haben will.
Was haben die euch immer alle beigebracht hier bei Whisky jetzt hier? Macht das mit Schokolade? Ja, aber nicht mit der Tafel, sondern mit dem Schnaps. Also, so.
Sehr gut.
Nee, Hammer.
So, ich habe ja, als ich gemixt habe, im Übrigen mir mal so ein bisschen Eis im Dutch Kakao schmelzen lassen. Was auch geil ist.
Ja, dann gewinnst du wenn du deiner Schwiegermutter, bevor der ich meine, ihr seid schon durch damit wahrscheinlich, aber wenn du was richtig Großes willst und dann musst du eine Minute vorher das auf Eis geben, damit das so ein bisschen abschmelzen kann. Und dann reichst du dir das Getränk, ja? Und dann stellst du die Frage, oder was du brauchst. Dann gibst du dir so eine Minute. Das ist gerade klar.
Ja.
Liebt dich deine Schwiegermutter noch nicht? Was ist denn da los? Liebt dich deine Schwiegermutter noch nicht? Was ist denn da los?
Das hat er nicht gesagt.
die schenkt mir sogar Whisky.
Das stimmt, der kriegt sogar Whisky geschenkt von seiner Schwiegermutter. Da musste ich noch dran arbeiten.
Ist das aber schon ganz ordentlich alles.
Das läuft auf jeden Fall. Nee, sehr cool. Ich habe gerade auch schon den Old Fashioned Verschnitt quasi probiert.
Ja, Roggen ist natürlich kräftig.
Ich wollte gerade sagen, Roggen ist, wie du schon gesagt hast, kernig, ne?
Ja, muss wahrscheinlich mehr Schoko nehmen bei Roggen, damit das gegen an kann.
Ja, ich habe auch ein bisschen mehr Schoko genommen. Ich habe irgendwie jetzt auf die zwei Gläser habe ich im Endeffekt 2 cl Schoko genommen. Das hat ganz gut gepasst.
Also ich habe die Süße, ich habe auch diese ganz, ganz feine, leichte Kakaonote da drin. Natürlich nicht so.
Aber das
so,
passt auch gut zu Whisky, oder?
Ja, sag, ich hab 7 cl Whisky und 1 cl im Endeffekt Dutch Kakao, das passt ganz geil.
Das liebe Mobil ist auf der Straße hier.
Auf jeden Fall. Es läuft. Nee, dafür auf jeden Fall auch nochmal großen Dank. Ich habe irgendwann Mitte des Jahres oder so, habe ich bei der Seite auf Instagram vom Löwen kommentiert, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, und zack, hatte ich einen Gutschein für 2 Jim Basil Smash im Briefkasten. Fand ich ziemlich geil.
Ach, stimmt.
Ja.
Manchmal haben wir so, wir haben helle Momente. Ja,
stimmt. Ja. Ja, wie geil ist das denn? Ziemlich cool. Auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, Pflichttermin.
Dann ist der abgelaufen, der Gutschein.
Nein, der läuft nicht
ab. Oh, genau.
Nee, sorry.
Verfallsdatum 2020.
Der ist ja eigentlich für 2 Gin Basis Mesh, aber dann nur noch vereint, weil wir die Preise verdoppeln, wenn wir wieder aufmachen. Ich muss also wieder was nachholen.
Das wäre auf jeden Fall verständlich. Das Ding ist halt wirklich so, wenn wir nochmal so zurück auf Bars kommen, ich merke es halt so in den Bars ja irgendwie auch bei uns, jetzt die ums Essen, die haben halt wirklich zu, ne? Und ich habe so dann mit den verschiedenen Barkeepern gesprochen, die meinen so, wie macht ihr das gerade aktuell? Und dann meint halt auch so, scheiße, wir machen das mit den, es gibt halt so die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen, aber es ist halt auch kein Geschäftsmodell, ne? Was jetzt halt für die nächsten anderthalb Jahre funktioniert.
Das geht also
halt
du nicht. Kriegst relativ auch das nicht, aber du kriegst natürlich, ich will auch gar nicht alles verteufeln, aber also ich sag mal so, da werden schon einige Branchen ziemlich gekonnt, wie auch immer, aber da werden ein paar ziemlich ausgelassen und da ist sicherlich Gastronomie mit dabei, nicht unbedingt die härteste, ich finde, es gibt noch ein paar, wo also, und es gibt auch in unserer Branche Leute, die super mit der Krise klarkommen, wo auch alles cool ist. Ich glaube tatsächlich, was man gemerkt hat in der Krise, gerade am Anfang, aber auch zwischendurch immer wieder, ist, es ist ein sehr schräges Verständnis von alten weißen Männern und alten weißen Frauen gibt, die, wenn es zum Thema Bar kommt, weil die irgendwie, wie gesagt, da gibt's dann so, da gab's ja am Anfang so ganz komische also unterschiedliche Behandlungen zwischen Restaurants und dann darf man mit essen und dann in Berlin mussten Bars noch 8 Monate länger zu haben, weil sie eine Bar sind, wo sie sagen, sag mal, seid ihr Gaga oder habt ihr komplett den Verstand verloren? Es geht ja irgendwie darum zu sagen, mach den Laden nicht voll oder so. Ja. Und dann kommst du in ein Restaurant, die nach Corona, das ist keine Kritik, ich freue mich, brechend voll waren, aber haben halt einfach zwischen jedem Tisch eine Scheibe, ja? Aber der Laden ist trotzdem genauso voll, wo du sagst, cool, dass ihr das jetzt könnt. Aber es geht ja darum, Aerosole und wie auch immer, dass man die Läden nicht so voll machen sollte, oder? So, ja. Und das sind so, es ist viel Gelaber dabei gewesen, einfach so viel dummes Zeug. Du merkst einfach, dass wir, das wird für den Einsatz doch vielleicht politisch, aber du merkst einfach, dass wir eine Menge Berufspolitiker haben, die weit weg von der Realität sind und irgendwie Wahlkampf machen statt Hilfe, aber ist egal. Ist
ja, und der Lerneffekt halt relativ spät. Die gute Laune nicht verderben lassen. Nee, ich meine, der Lerneffekt halt auch relativ spät dann einsetzt. Ne, so.
Den vermisse ich aber noch, aber
ja.
Gut.
Ja, ich meine, mir erzählst du, ich bin im echten Leben Lehrer. Ich habe volle Klassen mit, keine Ahnung, 30 Mann auf
auch sehr interessant,
50 warum? Quadratmetern. Ne?
Also wenn du in Hamburg bist, spätestens ab September hast du gesagt, also das mit dem öffentlichen Nahverkehr ist eine interessante Interpretation.
Ja, auf jeden.
Egal. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist leider für Bars und also was ich interessant finde, ist natürlich, gut, ich meine, wir machen jetzt ja auch dieses Trinkabenteuer, wo wir jetzt versuchen, also es ist.
Erzähl mal was dazu.
Ja, das ist tatsächlich, es kam wie eine Jungfrau zum Kinde. Es war am 1. oder 2. November, das ist noch nicht so lange her. Also ich hatte ja schon immer so ein bisschen liegen, ich habe auch immer schon ja andere Sachen gemacht, Podcast, dies und das, und hatte auch einen ganz guten Verteiler. Ich habe schon immer eine Seite gehabt, die Trinkabenteuer hieß und darüber auch einen Newsletter laufen lassen, wo ich so ganz viele Leute mal eingeladen habe zu. In Hamburg ich habe immer so Sachen gemacht in Bars, nicht nur in unseren eigenen, auch bei anderen, wo es mal ging, also wo es halt wirklich um Trinkabenteuer ging, sagen, ey, kommt mal heute vorbei, ist da eingeladen oder ein günstiger Preis oder auch nicht oder wie auch immer.
Es ging mir immer so auf den Sack, dass es nur in Hamburg war, nicht irgendwie. Ja. ich zieh um.
Ja, sehr gut. Und dann habe ich ja aus Spaß, als es losging, dass hier, wie gesagt, wir hatten ja erst diese vermeintlichen Öffnungen wieder, wo wir dann so mit halber Fahrkraft hier die Läden voll machen konnten, zumindest die Bars. Und dann ging es ja plötzlich um das ein sehr wirrer, also das ist komplettes Politikversagen. Da ging es um Sperrstunden, wo du sagst, okay, also so komplett in Verstand verloren. Welchen Vorteil hat das denn jetzt? Also, und dann haben wir ja auch Spaß, dann ging es um dieses, okay, jetzt gibt es eine Sperrstunde, also das war natürlich der Untergang für uns, weil wir haben vorher mal mit 50% Umsatz, dann hast du irgendwie 20 oder 30, weil ab 9 Uhr auch die ganzen Leute, die im Restaurant saßen, gesagt haben, nee, wir gehen nicht mehr in die Bar, weil dann kriegen wir nachher keinen Platz mehr, um 11, lass uns hier sitzen bleiben. So, das war dann irgendwie der komplette Untergang für die Bars. Und aber auf jeden Fall habe ich aus diesem, das war in so einer Nacht, als diese Entscheidung in Hamburg und in Berlin fiel, saß ich am Rechner nachts und habe aus Spaß irgendwie mit so einem komischen Logo-Make-up dann gesagt, okay, dann gibt es jetzt nur noch eine Sache, Daydrinking Ultra. Und habe so ein Logo gemacht, was Daydrinking Ultras hieß, mit so einem, wie gesagt, so einem 3,50 Euro Logo-Make, total Banane. Und habe da aus Spaß drunter geschrieben, Chapter Hamburg. Weil ich dachte, ich gründe jetzt, wir können ja jetzt nur noch Daydrinking machen, wir fangen jetzt einfach um 9 Uhr morgens an, wenn die so bescheuert sind, oder um 12, und machen Daydrinking. Und hab dieses Logo hochgeladen auf meine Facebook-Seite und auf Instagram und dann sind die Leute ausgerastet. So, ey, ich will auch so ein Chapter. Wir machen Chapter so und so. Und dann habe ich 3 Nächte irgendwie, ich weiß nicht, 180, 220, müsste gucken, so Chapter gemacht. Jedes Dorf, irgendwelche Leute, so Freunde von mir, so Hannover, Berlin, aber auch Sachen, die du im Leben noch nicht gehört hast. Wie heißt die Stadt? Oder irgendwelche, was ist das? So, buchstabier mal. Und habe denen dann immer diese Logos zugeschickt und plötzlich waren alle Instagram-Profile geändert und so. Das war ganz lustig. Und dann habe ich von so einer Hamburger Stickerei, habe ich dann mir Kappen machen, also so eine Basecap, wo drauf stand, Daydream gegen Ultras, irgendwie Fight the Curfew, also bekämpft die Sperrstunde. Und dann wollten die alle kaufen. Und haben gesagt, ja, die will ich auch haben. Ich so, warte mal, gut, ist handgestickt irgendwie von der kleinen Maschine und so. Also, ich weiß gar nicht, was das kostet, 30 Euro oder sowas. Und dann haben gesagt, okay, dann mache ich Shop, weil ich habe jetzt keinen Bock von euch auch noch irgendwie das alles zu managen mit irgendwelchen, denn ich wusste schon, wie das geht, Shopify und so, dann habe ich einen Shop aufgesetzt und da Trinkabenteuer und habe dieses Cap da reingesetzt. Und weil mich auch immer hat dann auch Spaß, weil wir Importeur sind, drei Produkte irgendwie dazugesetzt, nämlich Apple Gin, den Gin, den wir importieren, Dutch Kakao und ich glaube Medium noch eins. Weil ich dachte, okay, dann habe ich das auch mal abgeklärt, weil mich manchmal mal Leute fragen, wo kann ich das kaufen? Und natürlich haben wir geile Händler, aber manchmal ist es einfach so, ich kauf's gleich mit und so. Und dann gingen irgendwie den ersten Tagen, haben ohne Ende Leute bestellt. Sicherlich auch ein bisschen, weil die mich kennen und weil sie mir einen Gefallen tun wollten und wo ich denke, was ist denn du kaputt? Und dann habe ich immer mehr Produkte reingestellt. Ich kam gar nicht hinterher, da reinzustellen. Und dann habe ich, bis Ende November haben wir, glaube ich, für 31.000 Euro Umsatz in den Shop gemacht. Und dachte so, okay, machen wir es noch ein bisschen mehr. Also haben wir gesagt, jetzt haben wir uns entschieden und gesagt, okay, dann versuchen wir mal, was wir daraus machen können. Weil, also ich hatte das eh schon immer vor, weil ich diese Idee cool finde, also diese Idee von Trinkabenteuer war immer zu sagen, lass uns was entdecken, was irgendwie cool ist, was wir mögen, was wir neue Sachen oder so, aber auch vielleicht auch banale Sachen wie ein Dubonnet halber mal gut oder so. Das habe ich immer schon mit dem Pott und dann habe ich gesagt, okay, cool, jetzt machen wir diesen Shop und versuchen den so mit ganz, also wir haben jetzt keine riesen Produktauswahl, wir haben da im Moment vielleicht 50 oder 80 Produkte, nicht mal, ich weiß gar nicht, wie viel.
Ja, so viel sind es, glaube ich, nicht mehr. Also 80 sind es, glaube ich, ich habe heute irgendwann mal reingeguckt.
80 sind es nicht, aber dann haben wir teilweise, das haben wir jetzt einmal auch genutzt als Tool für unsere Bars, für Liquidität. Wir haben so ganz viele Raritäten verkauft.
Ja, das nervt mich. Ich hab den Elijah Craig verpasst.
Du hast wieder welche gezockt, ich hab's gesehen. Du hast das noch eine
erstellt. Nein, ich habe eine. Du hast noch einen fetter Kern Fior reingestellt.
Ja, das habe ich gesehen.
Aber Fior sind noch vier da oder so. Du hast sofort bestellt, ja?
Ich habe sofort bestellt und habe dann unsere YouTube-Whisky-Freunde von Malt Mariners, den habe ich eine SMS geschrieben, weil der Paddy von den Malt Mariners, liebe Grüße, Paddy, der hatte den Fetter Kern Fior als seinen Hochzeitswhisky. Der hat auf seiner Hochzeitsfeier den Fetter Kern Fior ausgeschenkt, seinen Lieblingswhisky. Und ich habe dem per WhatsApp schnell geschrieben, hier gibt es Fetter Kern Fior. Und der hat, glaube ich, alles noch bestellt, was bei dir im Laden drin war. Also kann was sein, da noch.
Ich hatte insgesamt 5 Flaschen. Ja. Und diese Idee, mal ganz kurz.
Sehr cool. Also die sind alle irgendwie.
Diese Idee von Trinkabenteuer, wie gesagt, im Moment ist es jetzt gar nicht so. Wir haben das genutzt für die Bars. Wir haben ich habe super viele alte Whiskys verkauft. Weil ich dachte mir, guck mal, wenn ich das jetzt an Händler gebe, ne? Also entweder muss ich es irgendwie über eBay, das ist nervig, dann geht das so anonym, das schockt mich. Wenn ich es an Händler gebe, dann muss ich denen eine ordentliche Marge einräumen und dann macht es auch keinen Sinn. Also kann ich die Marge selber als Händler nehmen, im Kleinen und da ein bisschen, wie gesagt, ich fand es irgendwie viel charmanter, das halt an Leute zu geben, wo ich weiß, die sind uns ja wohlgesonnen. Also das sind Stammgäste, das sind so, dann haben wir zum Beispiel am Anfang ganz viel, wir haben ja einmal diesen Champagne-Sale gemacht, wo wir so alte Champagner-Sorten rausgehauen haben. Dann haben wir alte Whisky-Sorten, ich weiß nicht, wir haben alte Willits, Puppies, Puppy haben wir davor mal noch, das war noch vor dem Shop. Wir haben immer so angefangen, so, ich finde es halt einfach schöner zu wissen, dass es in Hände kommt von Leuten, die uns kennen, weißt du? Und wir haben diese Sachen aber auch immer, glaube ich, ganz fair, so, wir haben immer einen Preis gemacht, der jetzt nicht unverschämt war, glaube ich, dafür. Also ich weiß, dass man für viele Sachen hätte deutlich mehr kriegen können. Darum ging es aber auch irgendwie gar nicht. So, das war auch so eine Mischung aus, wie gesagt, dieses Projekt ist ein bisschen sicherlich lang. Also ich mag immer Leute nicht, wenn sie sagen, ich will immer kein Geld verdienen. Wir wollen da, ich bin ein schlimmer Kapitalist, will Unmengen damit verdienen, ich will enorm Reichtum. Es hat aber Zeit. Also das ist so, es ist jetzt erstmal ein Test und wir gucken, was das ist. Und ich finde es gerade eine ganz charmante Lösung, irgendwie, weil wir jetzt gerade, das hat einen Moment gedauert, da kommt aber jetzt demnächst sehr viel. Weil es ging um dieses Klassifizieren, um diese Label, die du brauchst. Also es geht darum, dass wir, was ich bei Trinkabenteuer toll finde, ist jetzt Leuten so Zugang zu geben. Wir haben so Sampleboxen gebaut. Heute habe ich die Muster bekommen. Ich muss heute Nacht oder morgen nochmal so ein bisschen mit der Grafik reden. Und dann diese Woche wird das nichts mehr, aber ab nächste Woche sind die hoffentlich im Shop, dass wir so Sample-Sachen machen. Dass wir so, da kriegst du so Fünfer, so ähnlich wie ihr es aus der Whisky-Welt auch kennt, aber dann auch für dass du einfach mal sagen kannst, Mensch, und dann gibt's dazu halt Live-Zoom-Calls oder wie auch immer, dass man mal Drinks zusammen macht, dass man mal neue Sachen probiert, dass man mal so, das ist so ein bisschen die Idee von Trinkabenteuer ist kein Shop. Also wir sind ein Shop und wir verkaufen auch guten Alkohol und ich finde die Idee total klasse, super cool, zum Beispiel mit diesen Jungs von Spreewood Distillers, weil das sind halt Leute, die ich gut kenne, die mag ich und ich finde, die machen geil und dann freue ich mich und dann macht man mit denen vielleicht mal eine coole Aktion und macht ein cooles Tasting und also ich bin so ein bisschen auf der Suche zu sagen, lass uns da Sachen, und das ist sicherlich, sag mal, der Fokus ist ein bisschen mehr, vielleicht nicht Whisky, haben wir auch, aber es ist mehr so Bar und Drinks, dass wir sagen, viel gemixt und da suche ich immer gerne auch kleine Partner und Häuser und Kooperationen, wo man mal dann sagt, komm, wir nehmen mal ein bisschen was auf für ein, zwei Monate, dass die Leute es mal probieren können, wir machen Sample-Sets, weil ich glaube, das ist so eine Sache, die ich viel festgestellt habe über die Jahre, auch mit dem Podcast, dass Leute eigentlich schon immer Bock haben, aber klar, willst du auch nicht immer gleich eine Flasche von einem kaufen, weil du nicht immer weißt, was es ist, so, klar, wenn du, und das ist so, da sehe ich so eine kleine Nische für Trinkabenteuer. Ich glaube, die Mischung als Ganzes, und ich habe das noch gar nicht zu Ende definiert, kann ganz interessant werden, so eine Mischung aus Podcast, Infotainment, Samples, irgendwie, und wie gesagt, mir geht es ja auch darum, ich betreibe ja interessanterweise auch noch Bars, also das heißt, du kannst ja sogar zu uns kommen und dein Geld hier ausgeben, das ist mir auch viel wert. Mir reicht es ja auch schon in der Zeiten der mentalen Not, die wir hier gerade alle durchleben und der Isolation, in eurer Birne zu bleiben und irgendwie zu sagen, Maja ist doch ein ganz netter, komm, wenn der Laden wieder aufhört, dann schmeißen wir ihn zu. Und das reicht mir auch schon. Also ich muss mal gucken, was wir daraus machen. Ich weiß es noch nicht. Es macht aber gerade ein bisschen Spaß und da ich so viele andere Sachen nicht machen darf, ist irgendwie ganz gut.
So, an all unsere Hörer jetzt nochmal kurz. Also, wenn ihr Sample-Sets kaufen wollt, kauft ihr die bitte bei Dram Good, weil ihr kauft natürlich Whisky-Sample-Sets bei uns. Wenn ihr
das macht ihr natürlich. Sehr gut.
Also, wenn ihr gut trinken gehen wollt, dann macht ihr das bei Jörg Meyer in Lillion.
Stop. Ich muss dazu sagen, also Jörg, für dich, damit du das weißt, wenn wir machen ein Sample-Set, in dem wir nehmen vier Flaschen, die wir selber in unserem Stash haben und erfüllen da 5 CL-Samples ab und haben 12 Sets, die wir an unsere Hörer verkaufen.
Ja, das ist ja kein Businessmodell, das ist ein Service.
Das ist Liebe. Das hat nichts mit dem Businessmodell zu tun.
Weil bei uns sind 5 CL schon Liebe.
Genau, bei uns sind 15.
Das kann auch manchmal reichen.
Der Punkt ist nur, wir wollen halt immer für in unseren Folgen gute Flaschen aufmachen. Wir haben die Schränke voll mit guten Flaschen und wir brauchen halt nicht irgendwo was bestellen. Und da haben wir dann gesagt, wir machen halt 12 Sets. First come, first serve. Wenn wir sozusagen per Facebook oder was auch immer das adressieren, jetzt gibt's ein neues Set. Und dann dauert es halt auch irgendwie ein paar Wochen, bis es dann halt auch mal von uns verkostet wurde, weil wir auch eben, wie gesagt, Gäste wie dich haben oder andere Themen haben oder so, bis diese vier Dinger durch sind. Und da gibt es halt ein neues Set. Und das ist halt kein Businessmodell, das ist halt einfach nur Liebhaberei.
Nee, das Schwierige ist ja auch, wenn ich ehrlich sein darf, also daraus ein Business zu machen, ist ja das fängt ja damit an, dass es schwierig ist, also eine Marke darfst du ja nicht einfach umfüllen und das draufschreiben. Das ist ein
Das kommt drauf an. Also es gab, wir haben uns ja wirklich natürlich vorher intensiv informiert. Wir dürfen zum Beispiel nicht natürlich die originalen Labels verkleinern und draufkleben. Das geht nicht.
Sowas.
Was wir aber wohl dürfen, ist, wir dürfen draufschreiben, es ist ein, keine Ahnung, wenn wir jetzt Vetterkern Fiora nehmen, es ist ein Vetterkern Fiora, das dürfen wir wohl draufschreiben. Das ist in Ordnung.
Ja, das ist auch in Ordnung. Ich will nur sagen, so eine Sache hat ja viel mit mir geht's darum, irgendwie gar nicht. Ja, genau, das ist ja auch richtig, das muss man auch respektieren.
Ja,
aber mir geht es eher darum, mit Leuten, die da Lust zu haben oder mit Bock drauf haben, wie gesagt, so kleine, wir machen jetzt mit den Rye-Jungs zum Beispiel, wie gesagt, ich warte auf die Sets, aber da haben wir zum Beispiel da wollen wir ein Set bauen, weil es dann in diese Gesamtthematik passt.
Tell me more about it.
Ja, mit dem Thema Daydream und so, das wird dann heißen Rye um 3. Also, dann machen wir deren ganzen Sachen und dann gibt es so 4, 5 ein Aperitif und Reihe um 3. Ja? Also dann
geil.
Bieten wir so 3 Uhr Zoom-Calls an oder so, wo du dann am Tag dir So, das irgendwie so, das bauen wir gerade und das wird auch alles ein bisschen dauern und mein Tag hat auch nur 24 Stunden und wir sind kein, das ist mir allein mit irgendwie, wie gesagt, meine Schwester, die sind gerade auf dem Saal in Niedersachsen, die Dinger in die Typen kloppt und viel mehr ist das ja auch nicht und zum Glück haben wir hier ein tolles Team mit Lyon von Highboarder, die so medial das Ganze unterstützen und auch ganz viele andere Sachen damit reingeben. Mir geht es eigentlich eher darum, in Kontakt mit den Leuten zu bleiben.
Ja.
Wahrscheinlich ähnlich wie bei euch. Und für mich ist das ja, wie gesagt, ich will einfach jetzt diese Zeit nutzen, um im Austausch zu bleiben, weil meine Bar zu, ich kann dich nicht mehr treffen mit meiner Bar, das ist mein Problem. Ja.
Aber meine kurze Frage, also wenn ihr das mit den Sample Sets, mega Idee, wie gesagt, das ist ja auch das, wo ich denke, dass da auch so im Endeffekt viel, viel mitgemacht werden kann, auch im Sinne von try before you buy, dass du im Endeffekt sagst, hier, du hast ein Sample Set gekauft, du kriegst im Endeffekt, wenn du das Sample Set gekauft hast, vielleicht 10% im Shop zum Beispiel, was eine coole Idee ist. Eben,
Was, 10 ist schon viel, kann ich dir als Händler sagen, 10 ist viel, aber.
Ja, aber gibt es ja. Also es gibt ja
zum Beispiel. Die Margen werden groß überschätzt. Das kann ich dir sagen. Es ist sehr ernüchternd.
Ja, kommt drauf an.
Ja, kommt drauf an.
Bei den hochpreisigen Sachen sind die Margen schon relativ hoch, bei den kleinen Produkten natürlich minimal. Da, absolut.
Bei den kleinen Margen, wir sind ja selber Importeur, wenn du natürlich, wir sorgen an die Idee von unseren Sachen natürlich auch zu sagen, klar, wie ich das dem Kunden schmecke, aber ich will auch, dass der Händler Spaß hat, das zu bewegen. Weil du, also gerade wenn du viele kleine Hersteller hast, da ist auch für den Händler das attraktiv. Aber bei den Großen bist du natürlich irgendwann so, die haben einfach eine ganz andere Vertriebsstruktur und dann geht es einfach nur noch um, dann machst du deine 200.000 im Jahr, dann kriegst du einen anderen Preis. Und sagst, Alter, wie soll ich das nochmal? Bist du wahnsinnig? Oder was? Das,
also wir wissen, wenn du dir, Glenn, für dich 12 in den Laden stellst, dann macht das nicht unbedingt Sinn vom Verdienst her.
Ja, oder ich mache eine lustige Aktion, wer weiß. William Grant in 20 auch für viel Spaß zu haben.
Aber was ich eigentlich wissen wollte, ist so, wenn ihr das mit den Sample Sets macht, zum Beispiel, wie macht ihr das mit dem Handling? Ist es dann wirklich so, dass ihr quasi im Le Lion steht und deine Mitarbeiter, deine Barkeeper im Endeffekt die
im Le Lion nicht, aber wir haben im zweiten Stock gekachelte Räume, die sozusagen Küchen, also das geht ja auch ein bisschen um Hygiene, aber
aber an sich schon.
Am Anfang werden wir das so fertigen, weil wir erstmal kleine Marge machen, um das auch zu testen, um auch zu gucken, was so geht. Wie gesagt, es geht da eher so ein bisschen darum, im Gespräch und im Austausch zu bleiben, mit Drinks oder mit wie gesagt, mit Tastings, mit wie auch immer. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Und vielleicht machen wir dann, vielleicht erkennt man auch so eine, dass sich ein paar Sets irgendwie besonders hervortun oder beliebt sind oder ich weiß es noch nicht. Und dann wird man sicherlich, also hat ja auch irgendwann damit zu tun, dass man vielleicht sagt, hoffentlich macht die Bar mal wieder auf, dann soll man der Barkeeper nicht irgendwelche Tasting-Sets zusammenschrauben oder so.
Ja, nee, das stimmt.
Dann musst du halt einen kleinen Abfüller finden. Ne? Da habe ich zum Glück, also das ist natürlich bei so ganz kleinen Sachen schwierig.
Ja.
Aber das sind alles Sachen, wo wir gerade unsere Fühler ausstrecken. Und zum Glück auch über so ein bisschen, sei es jetzt so hier der kleine Lüdger Territe, also was heißt der kleine, aber der ist halt ein sehr kleiner Biobetrieb, die viel mit per Hand abfüllen. Und solche Sachen, die können natürlich auch mal sagen, komm, wir haben gerade einen Leerlauf, ist zwar nicht jetzt ein Riesenthema, aber dann machen wir mal diese 5x200 Pülken, fülle ich die jetzt eben ab. Mal gucken. Okay. Also das sind Sachen, das wäre zu früh, das mal ins Reine zu gießen, weil das weiß ich noch nicht alles. Aber die Idee, das hat so ein bisschen einfach damit zu tun, es hat auch sicherlich was damit zu tun, wie sich unsere Zeit gerade entwickelt, weil jetzt ist gerade ja klar und jetzt scheint es ja auch darauf hinauszulaufen, dass der Dezember, Januar, vielleicht auch Februar noch nicht unbedingt viel besser wird, was so die Bewegungsfreiheit angeht. Aber irgendwann, glaube ich, drückt irgendjemand hoffentlich auf einen großen Release-Knopf oder wie auch immer. Also irgendwann wird sich das, glaube ich, sehr ändern. Du hast gar keinen Bock mehr, zu Hause zu sitzen.
Ja.
Und dann ist, glaube ich, Trinkabenteuer eher wieder, hey, wir treffen uns alle, ich mache ein geiles Tasting in der Bar, mir geht es einfach darum, wie gesagt, wir haben diesen Verteiler ja schon vorher gehabt, diese E-Mails und diese Veranstaltung. Ich will einfach versuchen, jetzt irgendwie sozusagen bei den Leuten zu bleiben, die Bock darauf haben.
Aber ich sage jetzt mal, Spirituosen, die sozusagen, oder meinetwegen auch Champagner oder was auch immer, also Sachen, die von dir irgendwie so ein Testimonial-Stempel haben, die deswegen in deinem Shop sind, das ist ja unabhängig jetzt von der aktuellen Situation, finde ich das cool, weil ich da auch Sachen finde, die ich sonst irgendwo nicht überall sehe. Weißt du, wenn ich jetzt in dem, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber bei irgendeinem Spirituosenhändler reingucke, ne? Da hast du ja doch ein paar andere Sachen drin, das ist das Erste.
Genau.
Was ich aber auch spannend finde, und das ist die neben diesem Elijah Craig, den du da nochmal angeboten hast, den ich nochmal.
Und das waren viele Flaschen, da hast du auch echt geschlafen.
Ich habe echt gepennt. So, Olli meinte so, ja,
sie waren viel zu günstig, das weiß ich, aber es ist Liebe in
die Leute. Ja, es hat mich echt genervt. So.
Es ist auf jeden Fall so, dass ich habe eine bestellt.
Ist das nächste, er bestellt eine, ne? Ist ja nicht so, ja, Tim nimmt auf jeden Fall auch eine, was er eigentlich weiß.
Ja, nein, das weiß ich auch nicht. Unabhängig davon, das ist ja auch gierig oder so. Ich will ja auch das andere da auch Spaß haben. Und der Tim weiß auch genau, wenn der hier nachher mit seinem 20-CL-Fläschchen vorbeikommt, dann wird der Elijah Craig da auch reingefüllt. So ist das jetzt ja nicht.
Aber nee, mit aber, ein, zwei Sprüchen der Verbindlichkeit.
Natürlich, ja, immer.
Was ich sagen wollte, ich habe mir von ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Bettina Kupser.
Ja.
Ist richtig ausgesprochen, Bettina Kupser? Richtig. Okay, ja, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, deswegen. Aber da habe ich mir diesen Tequila Fertig-Cocktail mitbestellt, ja, in dieser Bestellung. Ja. Ich habe den noch nicht probiert, aber ich wollte dich mal fragen, was hältst du von dem Thema fertige Cocktails? Ich kann mich erinnern, es gab vor 3 Jahren mal von der Lufthansa so fertige...
Das war Storkclub.
Das war der Gründer von Stork, Bastian, mit
seinem Mann. Genau, ich wollte gerade sagen, das waren die Jungs von Stork. Stand
auf Lufthansa. Ja, die haben die mit gemacht. Das war eine Marke, die haben die auf der Warengruppe Getränke erneuert. Dann haben die schützen lassen.
Ja,
crazy. Die haben die Marke gemacht.
Das fand ich dachte, das wäre aus diesen verdammten Fliegern irgendwie.
Das war mega. Mega Idee, mega gut gemacht.
Ich erinnere mich daran. Die Marke gerobbt und zurückverkauft. Das war richtig clever.
Ehrlicherweise weiß ich jetzt auch, warum ich die nie auf dem Flieger gesehen habe, weil da hat mir nie jemand einen Bottle Cocktail angeboten.
Nee, weil das waren die gar nicht. Die haben die Marke nicht geschützt im Bereich Getränke und das war irgendwann ausgelaufen und haben die sich das gesichert.
Aber meine Frage, was hältst du denn von, als jemand, der hinterm Tresen steht, der sowas frisch macht, der ein ganz anderes Verständnis
hat, was hältst du von Bottle Cocktails? Das ist eine interessante Frage, weil das ist sehr... Das ist natürlich bilateral, also es ist so ein bisschen, früher haben wir alle irgendwie jede Form des Bottlens von, also ich sage jetzt mal, ich rede jetzt von der Branche und von unserem kleinen, von der Filterblase von irgendwie High-End-Bars, vor 5, 6 Jahren haben wir jeden Ready-to-Drink verteufelt oder wie auch immer und jeden bespuckt, jede Industrie, die das gewagt hat, weißt du, irgendwie, wenn Bacardi mal ein Mojito auf Dose gezogen hat, dann haben wir aber die Flaschen in den Ausguss gekippt oder so, wie man es immer so gemacht hat, ne? Das zeigt natürlich auch so ein bisschen die Arroganz und Dummheit der Jugend, war natürlich so, wenn man denkt, nein, aber es ist einerseits, das finde ich okay, aber es ist einerseits, wie gesagt, über die Zeit und über mehr Verständnis und wie gesagt, wenn sich Dinge entwickeln, wie gesagt, Bettina macht jetzt ja in Anführungsstrichen nichts anderes. Sie hat es geil gemacht.
Ja.
Und dann kommen wieder so Faktoren hinzu, dass, wie gesagt, sie halt tatsächlich diese Expertise und diese, weil sie hat ja eine ganz große Beziehung zu Tequila, war da oft, schreibt ein Buch über Tequila und macht diese, also A, kauft man ja das ab und die hat diese Expertise, aber am Ende des Tages, das ist ja das Interessante und das war für mich ein sehr interessantes Learning als Importeur, aber auch mich damit zu befassen, wie so die Welt der Fast-Moving Consumer Goods und der Spirituose überhaupt aussieht. Weil wenn du das am Ende des Tages runterbrichst, dann nimmst du dem natürlich ganz viel Romantik und ich finde, das ist dann auch okay. Dann in dem Moment, wo du anfängst, also ich glaube, dass im Moment gerade ganz viel gemacht wird, was nicht legal ist und irgendwie auch nicht zu Ende gedacht und aber es ist gerade auch der Moment und das freut mich total, es ist ein bisschen die Liebe und das Momentum. Aber es sind so Sachen wie, nehmen wir zum Beispiel bei diesem ganzen Gin-Hype sowas wie Tonic Water. Ne? Da gab es ganz viele Ideen, Leute haben gesagt, hey, wir müssen Tonic auch irgendwie ganz natürlich machen und. Na, fuck it, das ist eine gezuckerte Industrielimonade, egal in welche Richtung du das denkst, weil sonst kriegst du das Ding gar nicht handelsfertig. Da kannst du nicht mit frischen, also egal welche Limo du dir, welchen Filler, den du kaufst, das ist natürlich ist da, das geht nicht frisch, weil sonst ist der nicht handelbar. Also es kann dir einer frisch machen und er kann dir noch was draufschreiben, aber bis auf wahrscheinlich 2 Mini-Ausnahmen, die irgendeine komische Sache machen, kommen fast alle Limonaden in dem Supermarkt, wo du stehst, von den 3 großen Aromamischkonzernen in Deutschland und oder aus Europa gibt es noch ein paar mehr und das war's. Jedes Tonic wird von den 2 großen Namen und dann, egal wer dir da am Anfang noch welche Geschichte erzählt, welche natürlichen Zutaten, ist aber nicht mehr so.
Nutzt ihr die Großen auch in euren Bars? Das sind also gibt's im Löwen einen Gin Tonic? Wie gesagt, als ich in Hamburg war, kann ich im Löwen einfach einen Gin Tonic?
Bitte, gerne.
Schön. Ja, bitte, okay. Gerne. Was nützt ihr? Bietet ihr eine Auswahl an Tonics?
Ja, mit Sicherheit, oder?
Früher hatten wir bis zu 5, das haben wir sehr reduziert. Ich glaube, im Moment haben wir noch 2, ich glaube, oder 3. Ich glaube, wir haben noch, wir hatten immer Fentimans, das haben wir immer noch, dann haben wir Polidori und dann haben wir Thomas Henry.
Okay.
Ich glaube, wir reduzieren, also es sind dann auch wieder so Schwankungen und Trends, aber ich will nur sagen, um zurückzukommen auf Bottled Cocktails, das ist eine interessante Frage, weil es ist so sehr, also, weil du merkst gerade, das Interessante ist, Leute, die gerade auch ganz viel im Außerhausbereich Gas geben und ganz erfolgreich da sind, das sind oft natürlich große Restaurants und Köche und so, die ganz, es geht natürlich viel auch ums Essen, weil Leute dann bestellen und das ist ganz andere, du hast eine ganz andere Distribution. Das wird Sekunden dauern, bis die dieses Bottled Cocktail-Ding mit, also es fängt schon an, bis die das mit aufgreifen. Und dann bist du halt auch ganz schnell, dass die natürlich irgendwann auch sagen, weil du musst es ja teilweise auch, in dem Moment, wo du halt schon auslieferst und das ein fertiges Gebinde ist, bist du eigentlich schon Lebensmittelproduzent. Du, also normalerweise ist die Idee von Essen außer Haus und Getränken außer Haus, die musst du à la Menü zubereiten. Mhm. Weil dann bist du Gastronom. Mhm. Wenn du das wirklich vorbereitest, Package und dann bist du Lebensmittelunternehmer. Dann gelten für dich die gleichen Standards wie für einen Edeka, wie für einen, Edeka ist ja auch nur der Markt, aber wie für einen Hersteller von, du hast die Etikettierungspflichten, du musst Rückstellproben machen, du musst die Bedingungen schaffen, du bist ein Lebensmittelhersteller. Und da bist du auch ganz schnell in diesem, du hast dann auf der einen Seite den Vorteil, dass bei Alkohol ist ja oft dieses Thema Genussmittel, wo nicht viel angegeben werden muss, bei Wein, bei Whisky, bei Rum muss ja nichts draufstehen, was drin ist. Bei Lebensmittel ist ja nichts, da muss ja jeder Fitzel draufstehen und jedes Milligramm und jedes Mühe und jedes Kalorienchen. Und da passiert gerade ganz viel in dem, ich glaube, in dem Graubereich, was ich nicht schlimm finde, weil das gerade das Moment ist. Aber da wird sie natürlich jetzt sehr sortieren, weil einige Leute haben verstanden, wie viel Unmengen Geld die mit Außerhaus gerade machen, weil die Situation gerade auch ist. Das ist Wahnsinn. Aber die werden natürlich auch da ganz viele Dinge enorm professionalisieren. Also im Moment ist es ja so ganz oft so ein Gefühl, dass du denkst, hey, ich unterstütze da meine Buddies von früher. Ich war gerne in der Bar, ich besorge mir jetzt einen Bottled Cocktail. Eigentlich können die nicht mehr liefern, die haben auch eine scheiß Webseite, die haben einen beschissenen Online-Shop, ist alles scheiße gemacht, so ein bisschen lieblos, aber ich finde sie geil, ich tue mir das an, in Anführungsstrichen, weil es ist ja wirklich nicht kundenfreundlich gedacht, viel, was da passiert.
Aber
wird dann komisch geliefert und so,
es
gibt auch ein paar gute Beispiele, aber ich glaube, es hat einfach sehr viel mit Sympathie zu tun, das ist ja toll, nur das ist natürlich kein weitreichendes Geschäftskonzept, Sympathie.
Aber stell dir vor, ich habe zum Beispiel ein Restaurant, das muss gerade geschlossen sein. Ich mache eben genau das. Ich schicke eine Box raus, die kostet vielleicht, keine Ahnung, 150, 200 Euro, wenn es reicht. Habe dann vielleicht einen Barkeeper, der ist mir sehr sympathisch. Der war vielleicht auch schon bei mir im Podcast. Dann packe ich von dem zum Beispiel noch einen Bottle Cocktail mit rein. Vielleicht habe ich in dem Haus, beziehungsweise in dem Gebäude, wo mein Restaurant ist, vielleicht habe ich da auch noch eine Kaffeerösterei drin. Ja. Und vielleicht packe ich von der Kaffeerösterei auch noch einen Kaffee mit dazu. Ja, wirst
du im Moment alles verkaufen können. Im Moment, aber andererseits merkst du es gerade in Hamburg, es drängen gerade ganz viele in diesen Markt. Also auch ganz viele Restaurants und Köche, weil die das gerade alle verstanden haben.
Ja,
dann und klar. Das wird eine Sättigung geben und es wird auch bei dir eine Sättigung geben, weil du irgendwann, das machst du jetzt natürlich gerade vor Weihnachten und dann willst du das nochmal geben und gönnen und jetzt willst du auch mal was Besonderes zu Hause haben.
Ja.
Das wird sich natürlich irgendwie auf so ein Level, da werden Leute gewinnen, das wird sich etablieren, das wird sich sehr viel ändern, wie Leute konsumieren, je nachdem auch, wie sich diese Geschichte Virus, Impfstoff und blablabla alles entwickelt.
Ja.
Das wird schon so bleiben. Das ist nicht so, dass das alles
geht. Aber es kann auch sein, dass wir, also ich arbeite in einer IT-Firma und da wird auch gesagt, unser Leben wird sich nachhaltig ändern, wir werden diese ganzen Vorteile der Digitalisierung nachhaltig nutzen und so weiter und so fort, ist natürlich auch in vielen Bereichen richtig, aber ich glaube, dass wir trotzdem in dem Moment, wo wir unser altes Leben wieder haben können, auch genau diese Sachen machen, wie du vorhin gesagt hast, du willst dann raus in die Bar gehen. Ich werde mich dann in mein Auto setzen und wieder rumfahren. Ich werde wieder in Hotels pennen. Momentan profitieren natürlich Firmen davon, dass die Außendienstmitarbeiter nicht mehr Hotelkosten produzieren und nicht mehr Belege, in Restaurants und in Bars.
Ja, aber die werden dir alle sagen, nee, lass mal, dein Auto bleiben wird, weil du glaubst gar nicht, wie viele Firmen gerade verstanden haben, wie viele Millionen sie sparen.
Also ich habe mich mit so vielen
Firmen unterhalten,
die wir sagen. Aber irgendwer wird den Schalter umlegen und sagen, wir machen wieder wie früher und geben Gas und dann müssen alle nachziehen, weil dann kannst du nicht mehr.
Nicht sagen, alle, es ist immer eine Frage.
Du betreust deine Kunden noch von zu Hause, deine Konkurrenten, die sind alle beim Kunden vor Ort.
Ja, aber es wird immer down. Und die Frage ist, ich weiß genau, was du meinst. Das ist immer dieses, natürlich, es sind immer Wellenbewegungen. Jetzt ist das dann ist der Erste, der wieder das andere macht. Aber am Ende des Tages geht es um Return of Investment. Also die Leute sagen, lohnt sich das? Macht Sinn? Oder haben wir jetzt, ich glaube schon, dass nicht alle zurückfallen werden, sondern dass sie das einfach neu denken und sagen, okay, wie können wir jetzt aus dem, was wir gelernt haben, ganz wenig reisen, dies und das noch verbinden und jetzt gehen. Also ich glaube nicht, dass das zurückgehen wird in die alten
Welt. Ich glaube, es wird neue Jobrollen geben.
Das auch.
Ne? Es wird sozusagen, es werden neue Jobrollen entstehen und es werden vielleicht auch ein paar alte verschwinden oder so. Aber ich glaube nicht, dass es generell so sein wird, dass die Menschen nicht mehr reisen, nicht mehr unterwegs sind etc. Und in Bars gehen, hey. Also es ist für uns alle irgendwie ein schwieriges Jahr als Konsumenten. Es ist für die Gastronomen und für die Kulturschaffenden ein absolutes desaströses Kackejahr. Das kann man gar nicht in Worte kleiden, wie schlimm das ist. Und wenn ich jetzt jammer, das darf ich eigentlich gar nicht, ne? Weil ich bin halt, ich würde auch gerne mal wieder irgendwo woanders was trinken gehen, aber ich habe ansonsten ja nichts auszustehen. Meine Existenz ist da null gefährdet. Ne?
Ja, ist gut.
Und ich kenne auch aus meiner Nachbarschaft, aus meinem Freundeskreis auch Leute, die echt strugglen. Ne? Und deswegen, das ist, ich habe da auch ein Gespür für. Ich glaube aber trotzdem, und diesen Positivismus oder diese positive Sicht muss man auch geben, dass man sagt, hey, wenn wir früher haben, wenn wir alle irgendwie eine Impfung kriegen, ne, dann raus. Ne? Dann müssen wir halt wieder genau das machen, was wir vorher auch gemacht haben.
Ja, das eine hat, das kann, man kann es ja trotzdem positiv sehen. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das alles so schnell geht und egal, aber wenn sich da was ändert und sei es nur das Wetter und irgendwie die Jahreszeit, das hat im letzten Sommer auch schon ganz gut funktioniert und sich die Infektionszahlen ändern sollten. Mhm. Klar werden die Leute wieder rausgehen. Ich glaube trotzdem, dass sich ganz, ganz viel verändern wird, gerade auch Essen, Trinken, gerade auch sowas wie da muss man, das ist zu früh, das zu definieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form zurückgeht auf früher. Ich glaube einfach, dass das ganz viel neu sein wird, sei es Gastronomie. Das Interessante bei Gastronomie ist ja insofern, deswegen ist das der Politik ja auch scheißegal, das hat keine Wertschöpfungstiefe. Das heißt, du machst 70% der Läden platt, das ist egal. Davon, sobald der Markt wieder da ist, kommt neues Geld und eröffnet die Läden. Vielleicht 10% weniger oder 20%, weil der Markt nicht mehr so groß ist. Das ist scheißegal. Die kommen alle wieder. Für die einzelnen Unternehmer ist es vielleicht ein bisschen doof, dass man ja jetzt sein Leben lang verschuldet ist und pleite und so. Aber das interessiert keinen. Das ist egal. Das ist scheißegal. Das ist aber, wie gesagt, ein anderes Thema. Ich muss tatsächlich ein bisschen sagen, ich muss langsam aufhören, weil ich kriege schon Nachricht von meiner Frau. Ich habe ja versprochen, dass ich ihr und ihrer Freundin gleich Dünsthaus mache. Ich lebe hier auf Todesstreifen, das sage ich euch. Ihr habt gesagt, wir sind gleich bei 2. Ist auch gut, aber ich merke hier so, dass hier die SMS-Frequenz wird stärker.
Das ist vollkommen richtig. Der Podcast ist schon wieder viel zu lange. Wir sind bekannt dafür, dass wir gerne überziehen. Wir sagen ja, wir quatschen eine bummelige Stunde und dann werden es 2 oder 3. Ja. Aber es ist entspannt. Absolut richtig.
Ich habe auch so ein leichtes, man erkennt, dass mein 3-Gänge-Menü ist auch, es hat so eine Gemütlichkeit. Das erkenne ich euch an, das freut mich.
viel Spaß gemacht. War schön, wirklich, ebenso. Wirklich cool hier mit den 2 Leuten. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das weiß oder ob ihr das beide auch wisst. Ihr kommt beide, glaube ich, aus dem gleichen Ort, weil du hast am Wochenende einen Facebook-Post gemacht, wo du irgendwie...
Kommst du aus Dinklage?
Na, es stimmt nicht ganz. Ich habe mal in Dinklage gewohnt, aber das ist... Ich bin mit 5 nach Dinklage gezogen und mit 16 oder mit 15 weggezogen.
Haben wir irgendwie zusammen in der Rauchecke geraucht und uns heimlich geschlagen oder die gleichen Freundinnen gehabt oder so?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du bist ein bisschen älter als ich, auch wenn man das nicht sieht.
Frechheit. Aber ihr seht euch schon ein bisschen ähnlich. Das ist halt das
Krasse. Also ich kenne natürlich dein Heimatbetrieb. Ich habe auch in der damaligen Zeit
die Weihnachtsbälle legende.
Genau, Bühne und so, klar, kenne ich alles. Ja,
mit 16 schon die Alkoholvergiftung und so.
Ja, hab ich mit, die 16, mit 16 war ich schon weg, also die hatte ich mit 14 vielleicht.
Aber das fängt ja so an. Ja. Vielleicht kannst du auch weglassen.
Ne? Nee, alles gut. Nein, ich habe keine Connections mehr in die Gegend. Deswegen ist das jetzt auch gar nicht so wichtig. Aber lustig ist natürlich schon.
Absolut, das wusste ich nicht.
Ja.
Lustig.
Ich wusste auch nicht,
ob hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich muss euch jetzt melden. Aber ganz wichtig hier für die Hörer, Trinkabenteuer.de, wie hieß das gut? Drumgood.
Drumgood.
Genau. Bis zum 20.07% auf alle Produkte, auf all die ganzen Whiskys, Dutch Kakao, Midi und so, wer Lust hat.
Genau. Ihr findet das ganz einfach in den Shownotes vom Podcast. Ansonsten auf Facebook, Instagram, wo auch immer ihr uns folgt, posten wir auch einfach nochmal die Website natürlich, trinkabenteuer.de und den dazugehörigen Code, ganz entspannt. Ihr schaut dann einfach vorbei, guckt, was euch gefällt und im optimalsten Fall bestellt ihr, was das Zeug hält.
Ja, alles gut.
Jörg, danke für deine Zeit. War ein wunderbarer Abend. Also wirklich klasse. Hat uns
wirklich, ja, haben wir auch viel Spaß gemacht.
Mir riesig jetzt, Spaß gemacht.
Ich will jetzt auch was trinken. So.
Ja, hau rein. Kümmere dich um deine Gäste.
Mach ich.
Vielen Dank.
Also, vielen Dank euch. Tschüss, ne?
Ciao.
Mach's gut. Ciao.